So, dann, ich wäre dann soweit.
Ich wäre auch okay.
Dann machen wir das nochmal. Hallo, herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Mega Magisch. Wir sind heute wir, das sind Sarah und ich.
Hallo.
Und wir sind zu Gast bei Marc Benecke. Hi Marc.
Hallo ihr zwei wilden Vögel.
Und bis jetzt jedes Mal, wenn wir einen Gast hatten, habe ich drüber nachgedacht, wie stellt man den am besten vor. Und bei Marc habe ich mir einfach die Wikipedia-Seite angeguckt und gedacht, ach du Scheiße, das vereinfacht überhaupt nichts, weil entweder ist der Typ nämlich mehrfach geklont oder hat eine Zeitmaschine oder sonst was. Der macht so viel Zeug.
Du hättest die Stupipedia-Seite nehmen sollen.
Die ist lustig. Ja, okay, aber also ich habe irgendwie mir so, also du machst einfach echt viel Zeug. Ne? Also der hat zum einen mal so einen richtigen Job ist Kriminalbiologe.
Schon allein das ist beeindruckend. Würde eigentlich schon reichen. Also.
Und dabei verehre ich dich, Burini. Oh.
Ne? Aber nicht in deiner Tätigkeit als Kriminalbiologe, sondern in
privat.
Der als, privat. Ja, als privater, ja. Comic-Leser.
Konsument, ja.
Genau, ist an zweiter Stelle Sarah Burini-Verehrer, dann Landesvorsitzender der Partei, Musiker, hat mit Theater schon Zeug gemacht, ist Autor, ganz viel Zeug und unter anderem auch Donaldist und darüber wollen wir heute nämlich reden. Und ja, ich weiß nicht, wie man das zusammen, umtriebiger Freak. War so das, was mir als erstes in den Kopf
sagt
gekommen.
Der Richtige.
Freak ist ja kein Schiff.
Wie war das mit dem Großmaul einlösen?
Ja, genau. Da kommen wir direkt. Dankeschön.
Sehr gerne.
Da kommen wir nämlich direkt zum Kleinkram. Ich habe jetzt tatsächlich meine Großmaulschulden, Ehrenschulden, beim Radiorollenspiel eingelöst. Nämlich in der Staffel 2, Folge 3 habe ich mitgemacht und war der Lieblingsgespiele des Kalifen. Ihr könnt euch anhören, was das zu bedeuten hat. Aber ich
googelbar.
Ja, ich war nackt. Mein Charakter zumindest war nackt.
Ach, muss ich immer so.
Ich natürlich
vorstellen.
Auch, als ich da, klar.
Ein Bier reicht.
Genau, ich war dieses Mal nicht betrunken.
Ah.
Und heute darfst du dich ja auch nicht betrinken, hast du gesagt, weil du gleich Auto fahren musst.
Das ist richtig.
Obwohl wir hier
richtig.
Köstlichste Schnäpse, hausgemachten Sanddornlikör aus Cottbus und Blutgruppe 0 Wodka.
Genau,
das war geklappter Wodka. Ich dachte die ganze Zeit, das war Limonade und dachte so, ja, immer drauf und merke jetzt gerade so, hui.
Wie sieht denn das Glas aus, was vor dir steht?
Ja, gut. Also,
es ist ein umgedrehter Hirsch.
Ja, ich dachte vielleicht, wenn jemand nicht so viel Limonade mag auf einmal, dann
gut.
Ist das halt für den kleinen Durst.
Nerd. So.
Ihr Menschen macht immer so komische Sachen mit euren Ritualen.
Ja, das stimmt. Burini hat nämlich festgestellt, dass sie nicht von diesem Planeten ist. Prost.
Wir haben das alle festgestellt.
Wir haben das alle drei festgestellt. Okay. Prost.
Prost.
Wir
war
trinken
ich dabei,
mit.
Als ich das festgestellt
habe? Ja, wir haben
ein Schlückchen
gerade,
Wasser.
Irgendwie
Prost.
Prost. Gesundheit. Wir haben uns doch gerade irgendwie auf unser pseudo-autistisches Nerdtum geeinigt.
Niederschwelliges Asperger.
Ja, ja. Ohne jetzt irgendwie, also küchenpsychologisch alles von meiner Seite.
Küchenpsychologisch niederschwelliges Asperger.
Ja, genau.
Dass wir alle keine Geräusche mögen. Uhren ticken wahrscheinlich auch.
Deshalb machen wir Podcasts.
Genau.
Weil dieses Hören, das ist eigentlich nichts für uns.
Ich muss es ja nicht anhören.
Ja, ich mache das später nochmal. Wollen wir einfach direkt zum Donaldismus kommen?
Ich denke, da spricht nichts dagegen.
Dann machen wir es doch einfach. Was ist denn das?
Genau, Marc, erklär
uns mal. Doch mal.
Hier vor mir liegt die Ausgabe der Donaldist 125. Das ist die wahrscheinlich vereinseigene Zeitung. Und du bist Mitglied bei den Donaldisten, stimmt das?
Genau, ich bin Mitglied der Donald, also der deutschen organisierten Vereinigung. Es ist eine Vereinigung, kein richtiger Verein, sondern eine Vereinigung, eine lockere, was geschuldet ist, dass das Ganze in den 70ern entstanden ist und schön anarchisch und verrückt sein soll. Allerdings steht das jetzt nirgendwo, das sind jetzt meine Worte natürlich.
Okay.
Alle sind sehr, sehr kauzig und die Abstimmungen verlaufen auch völlig, also sie sind manipuliert, gefälscht, wirr und wahnsinnig, also muss ich wirklich sagen. Es gibt allerdings einen Kassenwart dabei, der das Ganze am Leben erhält und alles schön versendet. Und was du da hast, ist unser Fachorgan. Es ist eine wissenschaftliche Zeitschrift. Donaldismus beruht auf der schönen Tatsache, dass der Zeichner Karl Barks und die Übersetzerin Erika Fuchs ein völlig geschlossenes Universum erschaffen haben. Frau Fuchs hat zwar teilweise die Berichte von Barks mehrfach übersetzt, aber nur, das sind nur kleine Varianten, die dann verändert wurden. Und so haben wir also einen geschlossenen eine Berichtswelt, die man auslegen und untersuchen kann. Warum haben die Enten manchmal Zähne? Sind es überhaupt Enten? Warum gibt es kynoide, hundeartige Formen? Haben die bestimmte Berufsgruppen? Die Richter sind häufig Eulen. Warum ist die elektrische Spannung genau 313 Volt, was genau dem Nummernschild von Donalds Auto entspricht? Wie ist das Wetter? Was hat es mit dem Münster auf sich und dem Münstermännchen? Warum gibt es da Ähnlichkeiten zu irdischen Gebäuden? Es gibt, vor mir liegt auch, ich habe mal neuere und ältere Literatur mitgebracht. Das hier ist ein Buch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das habe ich als Kind immer gelesen, das Comics-Handbuch von Fuchs und Reitberger von Rororo, ganz alt. Und da wird das bereits erzählt von dem guten Zeichner, aber da nimmt das noch keine so eine große Rolle ein. Und hier habe ich zwei Bücher. Das sind also richtig dicke Fachwerke, Fachliteratur, das Erika-Fuchs-Buch von Klaus Bohn und Nur keine Sentimentalitäten von Ernst Horst. Und dann gibt es noch ein neues von Patrick Bahners. Also da gibt es tatsächlich auch einen umfangreichen Literaturkanon, den man auch in der Buchhandlung erwerben kann.
Man muss sagen, also um das kurz einzustreuen, ich habe in den USA mal bei amerikanischen Zeichnern eingestreut, dass es in Deutschland diese Art von, sagen wir, Verehrung für Donald Duck Comics gibt. Und die haben das für komplett exotisch gehalten. Also das ist gar nicht mal so sehr, dass diese Donald Comics in den USA so einen Kultstatus haben wie hier.
Ja, haben sie auch nicht. Also die lustigen Taschenbücher, LTBs, die sind ausgeschlossen aus dem Kanon des Donaldistischen.
Weil es kein Karl Barks ist.
Weil es kein Karl Barks ist und sehr viele andere eigentlich auch. Es gibt auch mittlerweile Neuübersetzungen, komischerweise, sehr, sehr merkwürdig. Da ist also der Fuchstext komplett neu übersetzt.
Oh, oh.
Ja, sehr schade. Haben wir neulich, kam ein trauriger Mann rein, dessen Frau gerade gestorben war zum Donaldisten-Stammtisch. Jetzt beim letzten Stammtisch hat es so einen riesigen Stapel Hefte gegeben und dann habe ich so 10 Stück von den 100 oder so mir genommen und die habe ich aber jetzt wieder zur Seite gelegt, weil die falsche Übersetzung haben. Die Amerikaner haben den Nachteil, dass sie ja auch nicht die volle Überlieferung kennen, die ja durch die Medien, also durch das Medium Fuchs, ist es ja erst gültig geworden. Barks selber hat einen sehr kargen und pragmatischen und hemdsärmeligen amerikanischen Stil, in dem auch sehr viele Details fehlen.
Ja, das stimmt. Also ich habe auch wenn ich jetzt kein offizieller Donaldismus-Anhänger bin oder nicht eingetragener.
Es ist eine Geisteshaltung, Burini.
Vielleicht ist es dann halt doch so, dass ich im Inneren Donaldist bin, weil so beim näheren Nachdenken kenne ich eigentlich alle Karl Barks-Geschichten.
Ich muss mal ganz kurz ein bisschen bremsen, weil ihr beide kennt euch aus. Ich bin ja der Doofe hier.
Okay.
Und darum, ich versuche das nochmal gerade ein bisschen zusammenzufassen. Ja? Also, diese beiden Leute, Karl Barks, Autor, Frau Fuchs, Übersetzerin, richtig, haben das Universum, nämlich Entenhausen, schätze ich, geschaffen und Donaldisten befassen sich damit, dieses Entenhausen oder dieses Universum zu verstehen. Ja, also man
Wie viele Geldspeicher gibt es da? Warum sehen die Wohnungen von Donald Duck immer anders aus?
Mhm. Genau, und wichtig zu bemerken, Duck, nicht Duck, richtig?
Ja, genau. Es geht also um die deutsche Auslegung und Übersetzung und vieles. Also viele Begriffe, der Gumpensund zum Beispiel.
Was ist ein Gumpensund?
Das ist eine...
Das weißt du nicht?
Entschuldigung.
Ein Teil Entenhausens, ein geografischer Teil Entenhausens. Der kommt natürlich im Amerikanischen dann in Viertel. Ja, kommt natürlich nicht vor. Und es ist so, dass die Widersprüche eben haargenau dieselben sind, die man in jeder geschlossenen Überlieferung hat. Man muss das zusammenpassend machen und der Höhepunkt war, finde ich, erreicht, als neulich der Stadtplan vorgestellt wurde, der in dem alle Panels, also alle umrahmten Bildchen, die in den Comics vorkommen, die von Barks jemals gezeichnet wurden und von Fuchs übersetzt wurden, tatsächlich auch vorkommen. Also ein Kollege hat sich hingesetzt über sehr, sehr lange Zeit und hat das so stimmig gemacht, dass das zusammenpasst. Was wirklich eine sehr große Leistung ist, weil teilweise Entenhausen halt so typisch amerikanisch aussieht mit so diesen Bretterhäusern, die aus Holz sind, aber teilweise auch wie Chicago, wo also die Neffen und Duck oben stehen und dann überall so eine Art Hochhaussiedlung schauen. Das war sehr viel Arbeit, das zusammenzubauen.
Ist das so ähnlich wie bei den Simpsons mit Springfield, dass man ewig darüber spekuliert, wo Entenhausen sein könnte?
Ja, das, da gibt es weniger Spekulationen, sondern wissenschaftliches Herangehen. Also Patrick Barnos hat die gerade in seinem jüngsten Buch dargelegt, dass man, man kennt die Distanzen, weil die Entenhausener fliehen manchmal gerne nach Timbuktu und da stehen häufig Kilometerangaben.
Ah.
Und wenn man die zusammennimmt, die ganzen Kilometerangaben, dann kann man ungefähr ausrechnen, wo Entenhausen liegen muss. Und er hat das an die Ostküste einer Erde 2, sagen wir mal, also wir sagen es das Anaversum, also ein anatides Universum, da hat er das hingelegt. Das könnte auch daran liegen, dass er jetzt als Chef für die FAZ, als USA-Chef dahin gezogen ist, genau an diese Stelle.
Aha.
Und sich das, dass da der Wunsch auch seine Gedanken angetrieben hat, aber das wird natürlich immer dann von anderen Wissenschaftlern überprüft.
Genau, es gibt sehr viel Streit. Reviewed?
Ja, 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 es gibt sehr, sehr viel Streit. Also gerade um die Frage, ob die Neffen wirklich drei Wesen sind oder ein Einheitswesen sind. Und es gibt auch in zwei Berichten gibt es auch Hinweise darauf, dass das eigentlich vier Neffen sind. Also es gibt einen geheimnisvollen vierten Neffen.
Einer im bösen Zwilling oder sowas.
Möglicherweise. Und die Frage ist auch, warum können... warum können die ihre, ihre Gedanken weiter sprechen und so weiter? Und da wird sehr hart gekämpft, teilweise sehr hart gerungen, sehr ernst. Und die Argumente sind auch trefflich. Also wenn man da sitzt, weiß man am Anfang nicht so recht, wie man sich entscheiden muss. Da gibt es Sonderhefte, wo das dann auch nochmal ausführlicher dargelegt wird. Die kann man mit abonnieren mit der Fachzeitschrift der Donaldist. Und das wird schon nach wissenschaftlichen Regeln gemacht, aber mit harten Bandagen wird da gekämpft.
Also ich habe mal eine, vielleicht die Einführungsbroschüre gesehen oder vielleicht war das auch ein Sonderteil, eine Broschüre der Donaldisten und da ging es, also da gab es einen Artikel über die Zahnstruktur der Enten und was für Zähne sie haben und warum man sie manchmal sieht und manchmal nicht. Würdest du sagen, dass das so der Kern ist, zumindest in dieser Broschüre, dieses wissenschaftliche Aufdröseln?
Ja, du hattest die Eingangsbroschüre, die Mitgliedswerbungsbroschüre. Mhm. Da werden also einfache und auch geklärte Sachverhalte geschildert. Zum Beispiel das, was du da schilderst, ist die Fehlmannsche Kapsel. Also die müssen, diese Zähne müssen in Kapseln sein, weil man sie oft nicht sieht, egal wie die Zähne gezeichnet sind in den Berichten. Also die Schnäbel gezeichnet sind und deswegen müssen die rauskommen und zwar immer bei emotionaler Anspannung. Also wenn emotionale Anspannung herrscht, kommen diese Zähne raus. Die Körper haben aber auch andere Eigenschaften von den Enten, zum Beispiel die können sehr viel Radioaktivität vertragen, sie können überfahren werden. Also das ist ein Morphothel, nennt sich das, dieses Gewebe. Also es kann halt verschiedene Formen annehmen, daher auch die Frage der Einwesenhaftigkeit oder Mehrwesenhaftigkeit der Neffen hängt auch damit zusammen. Es gibt auch ein paar andere Effekte, die eben geklärt sind. Also wie gesagt, dass sie sehr hohe Radioaktivität aushalten, ist bekannt, dass sie veronkeln und keine eigenen Kinder haben, sondern dass es immer nur Neffen und Nichten gibt und dergleichen. Das ist richtig. Die biologische Richtung hat ihren, meiner Meinung nach, Höhepunkt erzielt in Barks Tierleben. Das ist eine Zusammenstellung alles dessen, was wir als Tiere wahrnehmen würden, also Drachen, Vögel und so weiter mit all ihren besonderen Eigenschaften, zum Beispiel Krakula, Papa la Papa, wenn die zu viele Pflaumen isst, dann wird sie ganz vorlaut und frech. Das ist, kann man also alles komplett nachlesen. Das war die biologistische und biologische Richtung. Es gibt dann auch feministische, kulturwissenschaftliche, anthropologische Richtung, rein mathematische. Eine sehr, sehr schöne Serie darüber, wie die Neffen einen Stein in ein Glas reinlegen, da sind Bohnen drum und man soll schätzen, wie viele Bohnen das sind. Und die Leute können das eben nicht, weil sie nicht wissen, dass in der Mitte ein Stein ist. Und dann hat der mathematische Kollege da einen mehrbändigen, sehr fundierten, guten naturwissenschaftlichen Aufsatz über mehrere Teile im Donaldisten geschrieben, wo die Probleme sind, insbesondere weil sich hinterher auch herausstellt, dass der Stein eigentlich gar nicht reinpasst durch die Öffnung des Glases und wie das dann eben doch passt. Aber man darf sich auch in psychologische Gefilde begeben. Das gibt es also auch.
Also kann man sagen, dass alle Disziplinen, die wir aus unserem Universum kennen, auch im Donaldismus vertreten sind?
Ja, absolut. Also wir wenden auf unserer Erde, wenden wir alle bekannten Disziplinen auf das Anaversum an. Was jetzt kein Wunder ist, weil wir halt Menschen sind. Mhm. Interessant ist natürlich, welche Wissenschaften es dann in Entenhausen gibt. Da gibt es zum Beispiel die Pädagogik, die auch sehr leidet an ihrer, sie ist sehr mild und sehr unpraktisch. Also man soll also alles den Kindern nachsehen, den Neffen, und die machen dann aber nur Unsinn und das führt zu ganz...
glaube ich, Unterschiede zu anderen Donald-Comics? Also ich weiß, dass, ich glaube, Al Taliaferro?
Ja, genau.
Dass der öfters mal mit der Rute Donald zuschlagen
lässt. Nee, Bugs auch. Also Al Taliaferro okay. ist noch sehr, das ist der Vorläufer. Mhm. Übrigens einer der einzige gute Zeichner, der noch manchmal anerkannt wird, zumindest von mir als Bugsist und anderen Bugsisten auch noch.
Du bist ein Bugsist,
ja. Lupenreiner Bugsist. Und Al Taliaferro ist noch sehr gut, der hat also diese kurze
Zeichen.
Praxis.
Ja.
Und wie heißt das Hauptwerk von Karl Barks?
Da, nee, ist, das, tja, ist ein Gesamt, das ist ein erschlossenes Gesamtwerk. Also das okay. ist in der Barks Library BL, ist das jetzt, wir nennen das den Phaeton, also wie dieses Auto, was es mal längere Zeit gab, das Luxusauto. Das ist der Phaeton unter allen Ausgaben, da ist das richtig in Hardcover gebunden, immer mit so einer kleinen Einleitung und so einer Art Gold, also nicht Goldschnitt komplett, sondern hinten so einer kleinen Goldprägung in Hardcover, das gibt es schon, das ist das Gesamtwerk und viele sammeln auch die tollsten Geschichten von Donald Duck, zitieren auch nur daraus, da ist aber die Kolorierung ein bisschen merkwürdig, die zählt aber nicht zum Kanon, die Kolorierung, weil die nicht von Barks und Fuchs ist. Aber das ist schon, das Gesamtwerk ist das Hauptwerk. Man klammert also keine Geschichten aus. Barks hat auch selber gesagt, er mag bestimmte Geschichten lieber als andere, aber das interessiert nicht. Mhm. Weil er ist ja auch selber nur das Medium. Ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie der Religions...
Er ist quasi der das dokumentiert.
Richtig, okay. Richtig.
Großartig. Okay, also es gibt irgendwie diese dieselben Disziplinen. Wie würdest du oder wie sieht so eine Forschung aus? Also du hast jetzt irgendwas gesehen. Mich hat zum Beispiel schon als Kind interessiert, wie, da gibt es sicher auch Abhandlungen drüber, kann ich mir nicht anders vorstellen, weil das einem ins Auge springt, schätze ich. Der gute Dagobert springt von seinem Brett in den Geldspeicher und bricht sich nicht das Genick.
Ja, ganz genau. Der Klassiker, ja.
Genau. Wie geht der gute Donaldist an das Problem ran?
Ja, zum Beispiel, indem man sich fragt, gibt es Vorkenntnisse, zum Beispiel über diese Zahnkapseln, über dieses Überfahren mit einer Walze und so weiter, was also möglich ist. Man muss unterscheiden natürlich zwischen den Zeichentrickfilmen. Da ist das ja viel häufiger, dass das so Slapstick-artig Tiere oder Enten oder...
Aber das gehört ja auch nicht zum Kanon.
Also. Gehört überhaupt nicht zum Kanon. Kommt aber interessanterweise vor.
Da sieht man schon den Donaldisten Tiere oder Enten. Du hast ja eben noch gesagt, man ist sich gar nicht so sicher, ob das überhaupt
sehr richtig. Und dann arbeitet man sich daran, also ganz normal wie auch sonst in den Wissenschaften, was für Vorkenntnisse sind bekannt. Und dann muss man sich durch, wenn es geht, durch alle Geschichten durchhangeln. Es gab dann in den 70ern, Anfang 80ern eine Spaltung, ein Schisma. Da haben Leute angefangen, auch die lustigen Taschenbücher, LTBs, als Quellen ranzuziehen. Das war die Rhein-Ruhr-Entente. Weil das also Leute hier vor Ort gemacht haben, das führte dazu, dass dann, da gab es großen Streit. Wird ganz selten, sieht man das heute auch noch, dass Leute dann eben aus solchen Quellen zitieren, aber das ist eine absolute Mindermeinung. Und ansonsten beschränkt man sich drauf und es gibt genügend Kollegen, die dann wirklich alle Werke komplett durchscannen auf alle Informationen, die sich darauf beziehen, wenn man jetzt sich speziell nur auf Dagobert und das Geld, was ja ein interessantes Spezialproblem ist, beziehen möchte, die sich alle Panels durchgucken und alle Hinweise darauf dann zusammenfassen und dann einen Artikel im Donaldisten schreiben. Der wird dann meistens nochmal diskutiert, also erst auf dem Kongress vorgestellt, dort diskutiert und dann gibt es eine schriftliche Fassung und das ist dann zunächst mal der Forschungsstand, bis dann eben der nächste kommt und eine Verifizierung oder Falsifizierung macht, also genau wie in Naturwissenschaft.
Aha, okay.
Würdest du denn sagen, dass Donaldismus, dass das so ein bisschen der Kern ist, dass man als Wissenschaftler jegliches Bereiches daran üben kann, wie man sachlich etwas belegen kann oder wie man halt voranschreitet bei einer wissenschaftlichen Analyse?
Ja, also man kann es schon. Ich kann das zum Beispiel, weil ich ja häufig als Kriminalbiologe damit zu tun habe, dass mir jemand auch eine völlig geschlossene Welt präsentiert, organisierte Kriminalität mit eigenen Regeln, die auch da sind. Die sind auch wirklich vorhanden, diese Regeln. Die halten sich auch alle. Die Frage ist nur, ob man sie jetzt, wie man sie auslegt. Also ob man sich in diese Welt reinbegibt und diese Auslegung übernimmt, die innerhalb dieser Welt gilt oder eben eine außerweltliche Auslegung da anwendet. Und das könnte man daran üben. Die meisten Menschen machen es aber nicht. Also wir haben viele Leute, die können halt zum Beispiel alle Überschriften von allen Berichten, auch sehr, sehr viele Sätze aus allen Berichten wiedergeben. Die haben also da einen sehr großen Zitatenschatz und Kenntnisschatz. Wir haben Leute, die sich eher mit übergeordneten Fragen befassen. Zum Beispiel, was weiß ich, warum haben nur die Frauen immer diese Schuhe an und die Männer nicht? Also da gibt es sehr viele Spezialisierungen. Ich habe eher den Eindruck, dass Menschen, die das bereits können, dieses Wissen dann da anwenden. Also sehr skurril finde ich zum Beispiel, dass da sind zum Beispiel Menschen dabei mit überragender Intelligenz, die auch in höchstbegabten Organisationen sind, die gleichzeitig die wissenschaftliche Methode kennen, die aber gleichzeitig religiös sind, wo es bei mir schon anfängt, dass das nicht mehr zusammenpasst, okay, und die das wiederum dann auch noch in die donaldistische Forschung reintragen. Also es wird sehr stark...
Donaldistische Theologie dann,
oder? Ja, es ist eine Jonglage, würde ich mal sagen. Die, nicht nur eine Übung. Für mich ist es eine Übung, aber ich glaube, ich bin der Einzige, der sich daran übt. Die anderen jonglieren einfach. Mhm. Das ist so ihr Bällchenparadies wie beim IKEA.
Sind viele Donaldisten Wissenschaftler?
Ja, auf verschiedene Arten. Also viele sind extrem verkauzte, übersachliche Spezialisten, wortkarge Zausel, teilweise auch Feuilletonisten, also zwei Feuilletonisten, also Platthaus und Barners sind bei der FAZ, und also war Feuilletonchef der Patrick Barners mit großem T, großes T-Trick, ne, Barners. Und die haben halt umfangreiche, sehr, sehr umfangreiche feuilletonistische Kenntnisse, gehen aber auch wissenschaftlich durchaus daran. Mhm. Es ist auch so, dass manchmal nicht weiß, man weiß nicht, was Huhn oder Ente war. Also manche halten zum Beispiel, manche halten unheimlich.
Sehr gut.
Hätte vor dieser Folge mir so ein Instant Rimshot Knopf.
Ja, kannst Huhn oder Ente noch. Kannst du hinterher noch einbauen, ist aber dann natürlich nicht mehr so schön. Wir brauchen so einen Knopf wie bei Roche und Böhmermann.
Okay, oder Huhn und Ente, entschuldigen bitte.
Ja, also was zuerst kam, ne? Also Huhn und Ente. Und zum Beispiel halten viele Menschen sind auch sehr ähnlich einzelnen Figuren. Also wir haben einen prominenten Donaldisten, der eben sehr stark Dagobert ähnelt, also auch in seinem total zwanghaften Geiz. Aber er reflektiert das irgendwie überhaupt nicht und es ist auch nicht unsympathisch irgendwie. Er identifiziert sich aber auch eher mit dieser Figur, und dann gibt es andere Leute, die halt auch wirklich hier regelmäßig mit einem Matrosenjäckchen zum Stammtisch kommen und das auch in keinster Weise, also da schmunzelt niemand drüber. Das ist einfach, wird als gegeben angesehen. Es ist eine.
Das geht auch nur bei Donaldisten und Turbo-Jugend.
Ja.
Also und dieses ich war ja auch mal kurz zu Gast, dank deiner Einladung bei einem Donaldisten-Stammtisch, und ich mochte auch die Fellmützen, die man hatte.
Die sind
ja
Fanline-Fieselschweif-Fellmützen,
die aber auch mit sehr viel Liebe auch zusammengestellt waren, mit Pins, die dazu passten, und es war schon eine Art. Stolz dabei, das zu tragen und das zu präsentieren. Man muss auch, vielleicht wäre es auch mal ganz nett zu sagen, wie überhaupt so ein Donaldisten-Stammtisch abläuft.
Ah ja, mach das doch bitte
mal. Ja, das fand ich
gut.
Wirklich. Also ich kann das ja nur aus meiner Warte von diesem einen Treffen aus erzählen. Und zwar, als ich ankam, hat mir gesagt, dass sobald alle Donaldisten eingetroffen sind, alle erst einmal aufstehen und dann das Lied singen,
den
der
rührselige
Cowboy. Genau. Lieg ich dereinst auf der Bahre, dann legt mir meine Guitare mit ins Grab.
Ungefähr.
Tut mir leid. Auf jeden Fall beruht das halt auf einer Erika Fuchs-Übersetzung eines Comics von Karl Barks natürlich. Und dann stehen da halt vielleicht 10 Männer, also ich nehme an, die Mitgliederzahl variiert dann am Stammtisch, und singen das halt tot ernst, aber auch mit einem gewissen Stolz. Und dasselbe wird dann auch nochmal wiederholt, wenn der Stammtisch aufhört. Ich glaube, wenn ein Mitglied geht. Oder
wenn der 13. kommt, sehr gerne, wenn der 13. reinkommt. Oder neulich, als dieser Mann kam, der uns die Hefte geschenkt hatte, von dem ich vorhin kurz sprach, der berichtete nämlich, er müsste die Hefte jetzt loswerden, weil er in eine kleine Wohnung zieht. Er hatte soeben seine Frau begraben.
Oh Mann.
Da haben wir auch für ihn den rührseligen Cowboy ergriffen, und er kannte das, also er wusste, dass wir das tun, und wir haben ihn auch hinterher gefragt, ob das in Ordnung war. Er stand also mit im Kreis dabei. Wohlgemerkt, er kam gerade frisch mit der Bekleidung von der Beerdigung.
Ach, die Liebezeit.
Von seiner Frau, und seine erste Amtshandlung war, die Disney-Hefte uns zu überreichen, die jetzt nicht mehr in die kleinere Wohnung passen.
Oh Gott.
Ja, also das hat schon wirklich genügend Ernst, sodass auch so eine Situation dann nicht entgleist oder albern oder traurig wird.
Ja, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da irgendwie jetzt total ironisch das irgendwie gemacht wird, was ich eigentlich auch sehr spannend fand, dass man halt eben so eine Leidenschaft da reinsteckt und dem so eine Bedeutung beimisst, weil die Bedeutung ist ja dann, die ist ja dann da. Das ist ja dann nicht einfach irgendwie ausgedacht.
Das ist ja auch, haben wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, das ist ja auch so, eine der Eigenschaften des Nerds, ne? Dass man über seine Leidenschaft auch unironisch seltsame oder für andere Leute zumindest seltsame Dinge tun kann und die einem aber wichtig sind.
Ja, und der Nerd bekennt sich eben dazu. Ja. Also es gibt ja viele Nerdtümer, die sich nicht als solche identifizieren. Also die berühmte Modelleisenbahn, die im Hobbyzimmer steht, das ist, also zumindest ich kenne Rentner oder kannte welche, denen das unglaublich wichtig war und die auch wirklich sehr viel Wert darauf legen, diese Modell, diese Bahn halt irgendwie auszustatten und das zu schmücken. Die würden aber nie von sich selber sich so sehr dazu bekennen. Also es findet so ein bisschen in diesem verschlossenen Hobbyraum statt.
Es kann aber auch sein, dass sie es nicht wahrnehmen, dass sie Spezialisten geworden sind, weil sie, wenn sie jetzt zum Modellbauladen gehen, halt ganz normal von der, weiß ich nicht, so und so Spur und E32er Trafo oder sonst irgendwas reden, sodass ihnen das vielleicht auch gar nicht unbedingt auffällt.
Ja, ja, das ist, glaube ich, wirklich so diese Sozialisation. Also wenn du, der Nerd hat sich halt gefunden in einer Gruppe, manchmal, nicht immer, und die Donaldisten haben sich offenbar gefunden zu einer Gruppe. Und dann kann man sich da selber auch vielleicht ein bisschen drin finden.
Total. Also für viele ist das auch wichtig. Also es sind ja häufig Ältere. Wir haben natürlich dasselbe Nachwuchsproblem wie alle Vereinigungen, weil die meisten Menschen ja nur noch kurzfristig, um einem Event oder sowas beizuwohnen, irgendwie einem Verein oder einer Gruppe sich mal gewogen fühlen. Und da ist es so, dass die Leute sehr, sehr lange da sind. Und wenn zum Beispiel die Presselumpen, wie sie heißen, oder Medienlumpen, wenn die sich also anwanzen, dann, das ist also donaldistisches Sprech. So, nein, donaldistische Sprache ist das. Ah, okay. Dann wird
ich fühle mich geschmeichelt.
nein, bei dir wäre das nicht so, sondern Menschen, von denen man erwartet, dass sie sich für das Thema gar nicht interessieren, sondern nur auf die Oberflächlichkeiten da rekrutieren. Genau. Und wenn die kommen, dann ist zum Beispiel die Lösung neuerdings, dass sie also vor dem Stammtisch das gerne machen können mit den zwei, drei Leuten, die dann auch vorher kommen und Rede und Antwort stehen wollen, und alle anderen wünschen nicht, während des Stammtisches dann da angesprochen zu werden. Okay. Ich habe das in Stuttgart beim Stammtisch auch schon anders erlebt, da wurden die auch schon mal freundlich aufgenommen. Es ist aber in der Tat schwierig, weil dieses Pointieren natürlich immer darauf hinausläuft, dass wir zum Beispiel Klatsch, Klatsch, Klatsch sagen und nicht klatschen. Und dergleichen Dinge tun. Das steht halt wirklich in jedem einzelnen Bericht seit 1979 drin, sodass das tatsächlich in Richtung Media Exploitation, wie das echte Freaks, also nicht Nerds, sondern Freaks, als unangenehm
empfindet. Das gab es oft dann irgendwie.
Das ist jedes Mal. Ja, genau. Also man hat dann jedes Mal so eine gestanztes. Die Artikel können auch mittlerweile sehr, sehr schön sein. Das liegt aber daran, dass eben gegengesteuert wird und man nicht mehr so auf das Oberflächliche abzielt. Und worauf ich hinaus wollte, war, den Menschen ist das so wichtig, dass sie also sogar gerne auf jede Form von Anerkennung, Lob, Aufmerksamkeit oder sonst was verzichten, weil das eben tatsächlich, wie du meintest, so eine wichtige ein Gruppenereignis ist. Und das Interessante ist, dass viele wirklich auch wenig reden oder sich nur zu sachlichen Dingen äußern. Also es gibt mehrere, die ausschließlich nur zu einer Sachinformation sich äußern. Also Emotionen.
Das kenne ich gut aus meinem Arbeitsumfeld. Da gibt's auch immer wieder Leute, bei denen es wirklich einfach schwierig ist, auf einer persönlichen Ebene oder auch teilweise unmöglich ist, auf einer persönlichen Ebene zu kommunizieren. Das muss man erstmal lernen, ne? Und dann merkt man, das ist halt für die Personen dann auch nicht, spielt auch nicht so eine Rolle. Da geht's halt um die Information.
Die ja, klar. Genau. Also hier hat man natürlich einen schönen Schlüssel in der Hand, weil die Geschichten aus sich heraus natürlich zumindest zum Beispiel lustig sind. Mhm. Also das ist natürlich was Neutrales, besser als Trauer, Hass, Wut, Angst, große Liebe, große Gefühle. Also lustig ist vielleicht immer noch ein kleiner gemeinsamer Nenner für Menschen, die halt emotional anders als die anderen sind. Das ist natürlich ein großer Vorteil beim Journalismus. Die Kongresse sind auch groß. Also einmal im Jahr ist ein Kongress, das war jetzt gerade einer. Da kommen wirklich viele Leute.
Über den Daumen so, was würdest du sagen?
Ja, also da können, wenn das gut verkehrstechnisch gut gelegen ist und vielleicht in der Presse das noch ein bisschen vorher angekündigt wurde in einer Form, sodass Leute mal neugierig sind.
Guckt euch die Freaks an.
Ja, eben gerade nicht, ne, sondern das also so mit einem sympathischen, sinnvollen, inhaltlich gestützten Augen. Da können auch schon mal, weiß ich nicht, 350 Leute auf einmal sitzen oder sowas.
Das ist schon viel.
Ja, also die Räume platzen immer aus allen Nähten. Ne?
Und hast du eine Idee, wie viele Donaldisten es gibt in Deutschland?
Nein,
oder?
Das könnte man nachdenken. nachgucken, aber es gibt überall in Deutschland welche. Also die Stammtische werden auch mehr. Das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass da so Kristallisationspunkte entstanden sind. Vielleicht auch dadurch, dass Menschen jetzt älter werden als früher und gesünder sind, wenn sie älter sind. Und wir haben jetzt im Kölner Stammtisch zum Beispiel den Effekt, dass auch Menschen, die jetzt dann in kurz vor der Pensionierung, Rente, was auch immer, selbstständiges Berufsende, dass die sich dann da auch gerne da zusammenfinden. Mhm. Teilweise versuchen die auch, das ist aber sehr kölsch, dann auch noch außerhalb dieses Journalismus sich noch zu treffen, zum Beispiel im Karneval, das ist jetzt auch schon passiert seit 2 Jahren. Also es hat auch teilweise jetzt neuerdings so eine gewisse soziale Komponente erhalten.
Mhm. Du sagtest ja eben, es gibt ein Nachwuchsproblem. Ist das, also das ist ja eigentlich nur ein halbes Nachwuchsproblem. Der Nachwuchs ist halt alt. Aber es stoßen Leute dazu.
Ja, sehr richtig formuliert, genau. Das Blöde ist halt, dass manchmal, also wenn diese soziale Komponente auch nur ansatzweise eine Rolle spielt, die Menschen dann nicht mehr genau wissen, worum es geht. Also wir mussten mittlerweile, wogegen ich am Anfang war, eine Art Test einführen. Der Test ist wirklich sehr, sehr einfach. Aber mir ist dann aufgefallen, dass viele von denen, die das aus sozialen Gründen suchen, den wirklich keine der Fragen richtig beantworten können, obwohl die wirklich simpel sind.
Aber das ist nicht dieser Donaldisten-Aufnahmetest.
Nee, der Dulle-Test nicht. Da muss man also nur Kreise in Kreise legen, aufkleben und Vierecke in Vierecke aufkleben.
Um das kurz zu erläutern.
Ja, bitte.
Ja. Es gibt einen offiziellen Aufnahmetest für, wenn man Donaldist werden möchte. Das ist der Dulle-Test und der beruht auf natürlich einem Comic von Karl Barks. Und der kam auch mal so vor, ich glaube, in einem Comic, in dem es um eine Quizshow ging.
Nee, ich glaube, das ist aus einem anderen, aus einem anderen Bericht, aber der Punkt ist, dass das halt sehr einfach scheint. Ja, oder ist es vielleicht doch, ich weiß nicht, aber Professor Dulle ist jedenfalls der Namensgeber in dem Fall. Das ist natürlich auch schon wieder eine sehr, sehr schöne Leistung von Erika Fuchs, ist Dulle, nicht wahr? Also Dall, Dulle, fantastisch.
Das könnte schon als Wort alleine funktionieren. Also ja. Dulle, weiß ich sofort, was das heißen könnte.
Ja. Großartig.
Ich muss übrigens mal für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht sehen können, kurz mal die Szene hier schildern, weil das einfach zu schön ist. Also wir sitzen hier in so einer Bibliothek, ja, und der
Marx-Super-Bibliothek.
In Marx-Super-Bibliothek. Und links von mir sitzt der bärtige Programmierer mit einem, wie es mir scheint, Metal-T-Shirt, ja, und Tätowierungen, die unter dem T-Shirt herausragen, an einem von ihm selbst aufgebauten Tonanlage. Wir haben also alle Kopfhörer richtig auf und Mikrofone. Das ist also nicht irgendwie so dahingerotzt. Rechts von mir sitzt Sarah Borini, frisch frisiert.
Kawaii!
Mit einem, Pac-Man-T-Shirt.
Ja, genau.
Und dachte bisher, es sei Limo, was sie da die ganze Zeit getrunken hat.
Da steht Limonade drauf, muss ich sagen. Das Likörglas hätte mich stutzig machen
sollen. Und ich habe hier so eine Tasse vor mir stehen, wie mir gerade auffällt, die ich vor ungefähr 20 Jahren in Irland auf einer kleinen Insel gekauft habe, in einem kleinen Shop. Der einzige, den es auf dieser Insel gab, weil wir da Tintenfische trainiert haben.
Also Tintenfische nur da, trainiert?
Wir haben Tintenfische trainiert, ach, dass sie Kreise...
Ach, Max, will dein Leben haben.
Ja, zieh doch hier ein.
Dann würde ich immer noch nicht Tintenfische trainieren.
Das können wir ja dann gemeinsam machen.
Wir müssen vielleicht die Szene noch gerade zu Ende beschreiben, denn wenn hier von einer Bibliothek gesprochen wird, dann stellt man sich ja einfach nur Bücher vor. Aber dieser Raum ist außerdem voll, aber wirklich voll mit ganz viel abgefahrenem Zeug.
Figuren, ein Wolpertinger zum Beispiel.
Ein Wolpertinger, ja, irgendwie. Ich vergesse die mal. Vision, Ganesha, okay, ich kenne mich nicht so aus. Tolle Bilder, eine Drachenlampe steht
ein
neben
Skelett.
Mir.
Nur mal so, also.
Jede Menge Kram. Also, es ist wirklich.
Ja, ich bin auch so reizüberflutungsmäßig voll geflasht und versuche mich wirklich, wirklich hart zu konzentrieren.
Was hier nicht wirklich.
Nimm noch ein Schlückchen Limo.
Meine Augen sind halt immer so, oh, ich möchte dieses Buch gerne haben. Und oh, da steht ein Ordner, wo drauf steht Kriminalstatistik.
Kannst du eigentlich ein Buch zu Ende lesen? Also du wirkst so hyperaktiv.
Ja, doch, ja. Aber ich habe dann natürlich noch 3 andere Bücher daneben stehen. Und vor mir liegt auch, um mal wieder kurz zurück zum Thema zu kommen, eine Ausgabe des Magazins Der Donaldist. Und Thema der Ausgabe Nummer 125 ist Nazi-Duck und Faschomaus. Die Tagebücher des Ronald Dunk gefunden, Karl und Erika im Zwielicht.
Des Ronald Dunk, okay.
Ja. Genau, das beruht also noch auf einer Strömung aus den 70ern, dass man also versucht hat, da auch den subversivsten Elementen noch einen Raum zu geben. Es gab auch mal eine Comicserie, da hat sich dann Donald in der Toilette selbst heruntergespült und so weiter. Also das war so wirklich ein anarchischer Humor. Es hat auch, das habe ich gerade entdeckt, ich habe eine Interviewserie für unser, also in dem Donaldisten gibt es eine weitere Zeitschrift, die heißt MiFüMi, also Mitteilungen für Mitglieder. Und da habe ich eine Interviewserie mit Menschen, die nicht ganz donaldisiert sind. Da habe ich auch entdeckt, dass bevor es die Titanic und davor, das kennen die meisten nicht mehr, die Kowalski gab, das war eine andere Seite, doch kennst du noch?
Ja.
Da gab es vorher noch die Mark und Bein. Und den Richard Kähler, den damaligen Chefredakteur, habe ich also ausfindig gemacht und gerade interviewt, zum Glück. Und der hat schon erzählt, dass man also damals auch aus diesen Gesichtspunkten so eine Überschneidung zum Donaldismus sah, weil das auch als subversiv irgendwie galt, was man heute jetzt ja gar nicht mehr sieht. Also heute würde man das nicht mehr als für subversiv halten. Also da solche Strömungen finden sich dann immer noch auch in den etwas aktuelleren Ausgaben. Die ist jetzt nicht super aktuell, aber immerhin.
Würdest du sagen, die Donaldisten in den 70ern waren auch schon alt oder sind die gealtert mit dem Donaldismus?
Nein, die sind gealtert. Also das waren junge, bärtige Wilde und es gab ja zwischendurch, muss man für die jüngeren Hörerinnen und Hörer mal sagen, eine sehr lange bartlose Phase, die 90er, wo also kein Mensch mit einem Bart freiwillig rumgelaufen ist, der unter 40 war.
Aber mit Schulterpolstern.
Ja, genau, mit Kunstlederjacke und Schulterpolster, genau. Hattest du auch eine Kunstlederjacke mit Schulterpolster?
Nee, aber meine Mutter hat mir irgendwann ihre Klamotten rüber gereicht und da war ich 14 und ich erinnere mich gerade an ein schreckliches Hemd mit so einem großen Fotoaufdruck mit Schulterpolstern. 14-Jährige mit Schulterpolstern, das sollte nicht sein.
Nein.
Nee. Nein. Aber zurück zum Thema.
Donaldismus.
Ja, genau. Nicht Sarah-Traumata. Das ist eine andere eigene Folge.
Können wir auch mal einen Podcast so aufnehmen, wenn du möchtest.
Gibt es da noch Fotos von?
Wenn ich sie nicht alle vernichtet habe.
Donaldismus.
Nee, ich stelle mir das gerade interessant vor, weil du ja so wohl proportioniert bist. Und dann noch
14, ja, doch. Ja, mit 14 hatte das wohl proportionierte eher sowas Sackförmiges, was die Schulterpolster nicht... Also das war schon so... Ich denke, das geht in Richtung Amnesty International. Okay. Das, naja. Donaldismus, ganz schnell wieder. Hier, Donaldismus. Tada, Zauberfunken. Mich würde nur kurz interessieren, also wir hatten jetzt so ein bisschen darauf, wir sind so ein bisschen darauf eingegangen, was Menschen am Donaldismus faszinieren könnte. Wenn du dir jetzt so nicht pauschal, sondern wirklich einzelne Mitglieder anguckst, was glaubst du, was fasziniert sie wirklich an der Figur Donald, die ja wirklich eine sehr spezielle Figur ist, nämlich auch Loser manchmal.
Ja, das hat, nee, nicht nur manchmal, der ist immer Loser. Also ja. Donald gewinnt zwar manchmal, also ganz selten kann er mal kurzfristige Gewinne erzielen, aber er ist auf jeden Fall ein Loser. Nee, das ist es genau. Also Tom Plum, unser beinahe wäre er mal zur Präsidentin gewählt worden letztes Jahr, da hat er aber leider
Präsidentin.
Da hat er aber leider für sich selbst nicht stimmen wollen. Und dadurch ist er es nicht geworden. Aber er ist studierter Philosoph und hat gesagt, das grandiose Scheitern, das ist das absolute Kernelement, was uns alle verbindet. Und das kann ich auch wirklich sagen. Also ich denke, jeder der Donaldistinnen und Donaldisten kann von sich sagen, dass er grandios gescheitert ist. Und die Betonung liegt auf grandios scheitern. Das tut jeder mal. Aber es ist schon wirklich richtig, ein richtig extremes Abschmieren ist irgendwann mal passiert. Das muss jetzt nicht finanziell oder sonst was sein oder so, aber es ist schon sehr auffällig und das führt eben auch dazu, dass auch alle nur rumsitzen und brummelig sind oder sich auch Dinge leisten, wie beispielsweise beim letzten Stammtisch hat also einer konsequent nur aus einem 0,5-Glas Leitungswasser getrunken.
Oh nein,
und die und die Bewirtung hat also dann das einfach hingestellt und hat also es gar nicht kommentiert, weil die kennen das halt schon.
Die wissen, da steckt was hinter.
Ja, er hatte das ganz logisch begründet. Er hat gesagt, das Sprudelwasser schmeckt ihm nicht und sei überteuert. Alkoholische Getränke möchte er nicht trinken und das sei die logische Konsequenz, dann eben dieses Leitungswasser zu trinken. Und dann, also das hat er mir erklärt auf Nachfrage. Ansonsten hat gar keiner nachgefragt. Und das, also so, das ist jetzt keine Attitüde oder Protest oder Subversion, sondern das ist halt das Endergebnis davon, dass man sich eingerichtet hat, dass Dinge halt auch mal anders sein können, als das in der erfolgsverwöhnten normalen Welt so ist.
Ist ja eigentlich schön.
Ja, deswegen gibt es wahrscheinlich auch keinen Mickey-Mausismus. Also es gibt bestimmt Mickey-Maus-Fans, aber es gibt keinen Verein, der sich da so...
Die Maus-Fans sind selten. Also wirklich, muss man sagen. Also es gibt wenige Menschen, die da in irgendeiner Form einen Kristallisationspunkt haben. Man hätte ja so einen MacGyver aus der Maus mal machen können oder sowas, der so alles kann oder so, was halt gerade schick war, oder ein CSI das anflanschen können. Aber dafür ist die Maus also doch zu glitschig und vielfältig.
Mickey-Mausisten wählen auch FDP wahrscheinlich.
Ja. Also es gibt im Comic, oder ich glaube im ganzen fiktiven Bereich einen Begriff, der nennt sich Mary Suing. Und das heißt, Mary Sue, das ist so ein Charakter, der eigentlich auch der Autor sein könnte, der immer gut ist, der halt immer gute Entscheidungen trifft und der halt immer so ein bisschen als moralische Instanz funktioniert. Und Mickey Mouse hat das in vielen seiner Geschichten, dass es halt doch irgendwie, genau wie Superman, halt eine richtige Entscheidung trifft, während Donald halt impulsgetrieben ist. Genau. Und der ist einfach halt dann mal cholerisch, der ist neidisch, der trifft Entscheidungen einfach aus seinem Bauch heraus und es werden auch die negativen Gefühle mal angesprochen und ich denke, das ist auch wirklich so dieser Identifikationsgrad. Also wir wollen ja nicht immer nur diese tolle Mickey Maus vor uns haben, die uns sagt, wie perfekt wir nicht sein können.
Genau.
Und das finde ich spannend.
Ja, was, also mich würde tatsächlich noch ein bisschen mehr Entenhausen interessieren, weil, also ich habe wirklich sehr wenig entenhausige Literatur gelesen.
Comics darfst du sie auch nennen. Also
Berichte, nein, nennen wir es ruhig, ja. Berichte.
Okay. Berichte, ja.
Okay.
Ja. Und klar, irgendwie bestimmte Sachen fallen mir auf, die sich unterscheiden zwischen den verschiedenen Universen. Also ich meine damit unseres, in dem wir hier so leben und dem Dokumentierten. Also irgendwie, es gibt so ein, gibt auch ein bisschen Magie, ne? Hier Gunde Gaukelei macht manchmal Blitze aus ihren Fingern und so. Was sind denn so die, oder für dich die interessantesten Unterschiede zwischen unserer Realität und entenhausiger Realität, donaldistischer?
Also, dass die Entenhausener sehr oft umziehen, das ist ungewöhnlich und auch gerne mal ihr komplettes Haus auseinandernehmen, wenn da möglicherweise ein Schatz versprochen wird, der zwischen den Wänden ist. Das ist also für den völlig egal, das komplette Haus zu zerlegen, umzuziehen. Dagobert Duck hat auch mehrere Geldspeicher, die, soweit wir das rekonstruieren können, auch nicht gleichzeitig da sind, sondern einfach dann, also er zieht mit dem Geld auch um, was auch nicht so ganz nachvollziehbar ist, weil die Panzerknacker ja eigentlich jede Strategie ersonnen haben, da irgendwie dran zu kommen. Das finde ich schon mal merkwürdig, diese ja, übertriebene Wendigkeit, dann natürlich das Veronkeln. Mhm. Das ist eine interessante Eigenschaft. Dann auch tatsächlich, was du sagst, ist das Magische, also Zufälle verhalten sich überhaupt nicht nach den, oder überhaupt die Grundsätze der Thermodynamik sind irgendwie nicht so ganz, die funktionieren anders. Also eine Schatzkarte setzt sich dann, wenn Gustav ganz in der Nähe ist, mit geradezu vorhersehbarem, ja, es ist vorhersehbar, dass sie sich zusammensetzt, obwohl sie vorher in ganz viele Stückchen zerrissen wurde. In einem Fluss schwimmen die Stückchen ran, richtig rum, richtig orientiert und setzen sich auf dem Gewässer zur Schatzkarte wieder zusammen. So was passiert.
Gustav Ganz ist das absolute Gegenstück zu Donald Duck, oder?
Das ist seine Nemesis.
Der totale Glückspilz-Gewinner-Typ, dem alles in den Schoß
alle
fällt und so.
Ihn. Als ja. Kind habe ich ihn auch gehasst, ja. Und dachte so, lass doch einfach mal Donald irgendwie auch mal was gewinnen. Und Gustav Ganz ist derjenige, der nichts tun muss für sein Glück, weil es fliegt ihm einfach zu.
Und selbst das strengt ihn an, also wenn er, also es strengt ihn schon an, sich was zu wünschen, da hat er schon selbst dazu keine Lust, weil er weiß, dass es sowieso klappt und er es gar nicht so dringend braucht in dem Moment. Also er ist auch noch dazu faul. Also
was hältst du eigentlich, also ich finde das ja sehr kritisch, was hältst du eigentlich von Daisy? Weil die scheint ja wirklich total, mich hat das als Kind schon geärgert, wie sprunghaft die ist. Also wenn Gustav Ganz irgendwie ein tolles Auto hat, dann ist das auf einmal seine Freundin. Und man weiß jetzt nicht so richtig, ist das jetzt, ist sie gut oder böse? Ich fand sie nämlich nicht so positiv.
Ja, sie hat durchaus viele Schattenseiten, die vielleicht sich auch in Karl Barks Biografie, der auch nicht immer Glück mit Frauen hatte, vielleicht da irgendwo speisen. Man weiß es natürlich nicht, er ist wie gesagt nur das Medium. Also Daisy ist extrem launisch, also außerordentlich launisch, gibt auch schlechte Erziehungsratschläge, beispielsweise, dass Donald die Neffen vertrimmen soll ordentlich, damit
wow,
sie ihre Lektion lernen, er aber nicht dabei die Beherrschung verlieren soll.
Das ist ja also, fast Lady Macbeth,
Mensch. Ja, ja, solche Dinge macht sie schon und natürlich sammelt sie dann auch ständig fürs Damenkränzchen Geld mit ein. Mit Mildtätigkeit, die sie sonst ja überhaupt nicht an den Tag legt, außer eben in dieser sozialen Funktion mit diesem Kränzchen. Schmuck interessiert sie sehr, Pralinen hat sie gern, Kleidungsstücke mag sie, Tanzen. Also sie ist irgendwie schon durch, also auf eine andere Art egozentrisch als Donald jetzt, auf jeden Fall. Mhm. Wir vermuten, dass die beiden tatsächlich ein Paar sind Und Gustav wäre sozusagen der, wie in so einem Trivialroman, wäre jetzt der C, also A liebt B und B liebt A, aber da ist C. So eine Dreiecksbeziehung. Aber Gustav selber hat ja auch nur Interesse daran, damit anzugeben, dass er jetzt gerade mit Daisy irgendwo ausgehen kann, auf einen Ball oder sowas. Manchmal.
Also sie ist so ein bisschen Pokal, den man rumreicht.
Ja, aber eben dann am Ende des Tages doch nicht rumreicht. Meistens ist es ja dann doch Donald, der sich mit ihr sozial auseinandersetzen muss. Aber sie ist auf jeden Fall extrem launisch. Und was du vorhin sagtest, also negative Gefühle und andere Gefühle. Sie fordert auch gerne was, also will umschwärmt werden und gern gehabt werden. Also sie ist sicher eine der egoistischsten Personen, obwohl natürlich Dagobert Duck als reiner Hardcore-Kapitalist das natürlich nochmal weit übertrifft, aber bei Dagobert merkt man wenigstens, dass er dann auch traurig ist, zum Beispiel wenn Weihnachten sich keiner um ihn kümmert, dann ist er halt sauer und sagt, mich mag keiner und ich mag auch gar keinen und das ist auch ganz egal so. Ich war, da merkt man seine Trauer und wenn dann die Neffen oder Donald oder so sich doch um ihn kümmern, dann ist er doch ganz gerührt und ordert aus einem U-Boot mal heraus auch mal dann Spielzeug für die Neffen und solche Sachen. Ja. Also der hat da irgendwie so einen Softspot, während das bei Daisy die hat viele Softspots, aber ist eigentlich sehr anstrengend. Ja. Weniger berechenbar.
Rosa Granit.
Rosa Granit, sehr schön. Ja, tatsächlich, also jetzt ohne da wieder irgendwie ein feministisches Fass aufzumachen. Ach, aber
kannst du ruhig.
Ach, es ist jetzt gar nicht mal so schlimm, weil ich habe mich ja dann in den Donald hineinversetzt. Aber tatsächlich für eine Phase hat mich das als Kind halt geärgert, weil ich dachte so, hey, wie wäre es, wenn ich jetzt auch mal mich in diese Frauenfigur hineinversetzen will? Und das war dann auch irgendwie für mich schon, auch wenn ich das damals noch nicht so bewusst formuliert habe, die war mir zu irrational. Die war mir irgendwie wirklich wie dieses typische Klischee von so einer hysterischen, irrationalen Frau, die einfach nach Laune entscheidet oder nach Statussymbolen, wem sie da ihr Herz schenkt. Und die war für mich eine Fiese.
Ja, es geht, die anderen.
Das fand ich schade.
Ja, die Frauenfiguren sind halt auf ihre weibliche Art so ein bisschen schwierig. Also, da gibt's welche, die dann halt sehr aufbrausend und matronenhaft sind und so. Die kommen häufig in dieser Form vor in Entenhausen. Das ist wahrscheinlich schwieriger, sich zu identifizieren. Wir haben aber Frauen in der Donald und eine davon zum Beispiel identifiziert sich interessanterweise mit Oma Duck. Da würde man vielleicht gar nicht drauf kommen, aber die ist sehr freundlich, lösungsorientiert, versucht auch für zum Beispiel, versucht auch für weniger begabte Menschen Lösungen zu finden, ist mit der Natur irgendwie im Einklang.
Stimmt, und die ist irgendwie ganz glücklich auf ihrer Farm. Und Gundel Gaukelei, die ist ja dann eigentlich auch so eine gute.
Die fand ich übrigens immer super.
Ja, kann ich nachvollziehen, weil sie halt auch jemand ist, also wirklich der Konterpart zu Dagobert, die einfach auch aus was für einem Grund auch immer auf diesen Kreuzer versessen ist. Und sie ist halt, sie hat etwas, was sie antreibt und dadurch hat sie eine eigene Persönlichkeit. Und bei Daisy war es einfach so, da wusste ich nicht so richtig, wer ist das oder existiert sie nur, um Donald zur Seite zu stehen oder halt nicht zur Seite zu stehen.
Nee, ich glaube schon, dass sie in sich, wenn man so wie so ein Romanautor so ein Charakterkärtchen machen würde, da wäre bei Daisy auch schon so eine Konsistenz, nur es schwankt halt so fürchterlich zwischen diesen emotionalen Hoch- und Tieflagen. Deswegen ist das anstrengender als bei Gundel, die da etwas konsistenter und für uns etwas emotionsgemindertere Menschen leichter in einem bestimmten Spektrum bleiben.
Sehr, sehr pragmatisch, ne? Die ist geht immer absolut auf den. Aber dieser Kreuzer ist irgendwie ein, ich kenne mich ja wirklich nicht so aus, aber das ist ein relativ mächtiges magisches Artefakt irgendwie für sie, ne? Also damit kann sie dann oder erhofft sie sich zumindest sie Dinge zu tun, ne? Also irgendwie das für Zauber zu nutzen.
Die kann ihre Magie steigern. Die kann schon erhebliche Zauberkräfte machen. Also die kann Formwandlungen zaubern. Also wenn sie mal auftaucht, muss man schon tierisch aufpassen. Also sie kann ja auch fliegen und so. Also da ist schon ein sehr viel magische Kraft, die sie aber eben nicht einfach wahllos jetzt einfach so zur Störung anwendet, sondern eben nur für ihre Ziele. Das ist das Gute daran an der Sache.
Was gibt es denn sonst noch so an Kriminalität? Du sitzt gerade vor der Kriminalitätsstatistik.
Irgendwas hat dich beeinflusst.
Also es gibt irgendwie
Kriminalistik draufsteht.
Gundel Gaukel, es gibt die Panzerknacker, die den Geldspeicher ausräumen wollen.
Es gibt Mac Money Sack und
Klaas. Aber der ist Klaas kriminell? Clever
italienischer Erfindung?
Die kommt nicht vor, ja.
Ah, okay. Aber McMoney-Sack, oder?
Ja. Aber der ist doch eher nur Konkurrent, oder?
Ja, der ist Konkurrent. Die benutzen, also man muss dazu sagen, dass strafrechtlich und zivilrechtlich gehen die über jede Grenze. Also die betrügen, die lügen, die stehlen, die demolieren, die randalieren, die beleidigen, jagen einen Pädagogikprofessor hoch, machen die Neffen, Lärmbelästigung, permanenter Streit mit dem Nachbarn. Also das geht also quer durch.
Anarchismus.
Ja, also was man, also ist natürlich die Frage, was man als Kriminalität ansieht, aber das ist tatsächlich weit gefächert, das Feld.
Aber es gibt ja Gesetze in Entenhausen, denn die Panzerknacker werden dauernd eingeknastet. Das heißt, sie werden scheinbar nach irgendwas bestraft.
Ja, auch Donald und Dagobert. Also ja, man kriegt es schon leicht ab.
Hat jemand einen Bericht schon mal geschrieben? Sorry, wenn ich hier ins Wort falle. Nö. Der die Gesetze in Entenhausen zusammenfasst oder so ein bisschen rekapituliert?
Könnte sein. Also habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Das ist ja eigentlich so ein Juristenspaß. Mhm. Es ist aber hier ein bisschen schwierig, weil normalerweise wird es ja abgeglichen mit also die Gesetze auf Stella Anatium sind ja nicht bekannt, weil kein Gesetzbuch bekannt ist. Man kennt ja meistens nur die Rückenseiten der Bücher, ja. Also was für Titel auf den Büchern stehen. Aber die genauen Gesetze sind meistens nicht bekannt und die Sprüche, die Rechtsgrundsätze sind so eine Art pseudolateinische Quacksalberei, also so kurze Merksätze, die dann einfach da herausgeschleudert werden. Aha, deswegen kann man da nicht richtig Gesetze daraus ableiten, man weiß es nicht. Man soll sich benehmen und nicht erwischen lassen, das ist auf jeden Fall...
Würdest du sagen, dass das Universum Entenhausen, dass das sehr moralisch ist, also dass er wirklich...
Nee, auf gar keinen Fall. Also okay. Es ist mit Sicherheit nicht so moralisch, also es ist auch nicht ethisch. Man kann ja Schule schwänzen, das ist ja eigentlich durchaus sympathisch, man kann permanent betrügen bei allen möglichen Rennen, Abkürzungen machen, das wird dann zwar häufig bestraft, aber oft auch in einer Art, die jetzt gar nicht so schlimm ist. Also Donald hat mal einmal Pech und muss sich dann halt einen langweiligen Vortrag bei der Naturwissenschaftlervereinigung anhören, aber mit Daisy.
Was
mit
Dorn in deiner Brust.
Ja, wirklich. Da geht es sogar noch um Cephalopoden, also um Tintenfische, was ich nie verstanden habe, was daran so langweilig sein kann.
Die sind so toll.
Ja.
Kartoffelfisch.
Die sind so schlau.
Ich mache gerade kleine Tentakel-Zappelärmchen mit meinen Fingern.
Mit deinen Zeigefingern.
Aber das ist eher für Cthulhu. Genau. Cthulhu.
Vielleicht, ja. Die Burini hat jetzt gerade ihre.
Die sehen aus wie kleine Cthulhus.
Ja.
Super süß.
Ja, aber es gibt ja noch Achtarmige, die haben nicht so dieses Cthulhu-hafte, weil die etwas längere Arme haben. Ja,
so, wir schweifen ab.
Ist schon schön abgelenkt. Ja. Aber Tintenfische kann man auch eine eigene Sendung machen.
Auf jeden Fall.
Was sind denn die beliebtesten Disziplinen? Also die so beforscht werden. Also wenn es alles Mögliche gibt, aber es gibt auch sicher Dinge, an denen die meisten oder viele Leute Spaß haben. Also du sagtest eben, es gibt einen Philosophen zum Beispiel bei euch, der sich damit befasst.
Der wendet aber diese philosophischen Prinzipien nicht in der bekannten Art an. Also die Themen sind teilweise extrem spezialisiert. Ich blättere hier mal gerade rum in den, also hier zum Beispiel Weidmannsheil, Auswüchse des Jagdwesens in Entenhausen. Das ist jemandem einfach aufgefallen. Oder ich blättere mal in derselben Ausgabe.
Ich sehe gerade Astrologie.
Dagobert Duck und der Mythos vom amerikanischen Traum. Genau, Astrologie. Ich nehme mal hier einen älteren Donaldisten raus. Da kann man wirklich sehen, wie weit gefächert das sehr schnell geht. Ja, ich muss so lange blättern, weil die Artikel so lang sind. Facciamo Festa Tuttavia. Festkultur in Entenhausen. Also man sieht schon, das ist, wenn man es hört, hört sich es weit gefächert an, aber sind natürlich extreme Spezialthemen. Ich nehme noch ein letztes Beispiel hier.
Aber viel kulturwissenschaftliches Zeug.
Ja, das kann sein, aber nee, nicht. Also es kommt auch öfter mal vor. Zum Beispiel Patrick Banas, der Feuilletonist, hat hier zum Beispiel die satanischen Verse, was also damals ein bekanntes Buch war. Oder das tragische Scheitern des emsigen Donald. Also es steht und fällt sehr stark mit der Person dessen, der sich da auskennt. Mhm. Man würde ja zum Beispiel jetzt vermuten, weil du gefragt hast, was ist beliebt, dass jetzt Mediziner, die da in unserer Vereinigung sind, dass die dann medizinische Themen jetzt bevorzugt bearbeiten. Das kann man so aber auch nicht sagen.
Ja, oder also, zumindest biologisch. Also ich würde mir vorstellen, dass man sich die Spezies mal so ein bisschen anguckt oder irgendwie sowas.
Nee, also es gibt wirklich immer neue Wendungen. Also gerade diese Dreieinigkeit der Neffen, dass die so ein großes Thema wurde in den letzten beiden Jahren, das hatte kein Mensch vorhergesehen. Oder eben auch diese Anzahl der Bohnen in dem Glas, das ist auch sehr hoch gekocht.
Also das ist tatsächlich so ein richtiges Problem, diese Bohnenglas-Geschichte, das ist wirklich was schwer diskutiert wurde auch.
Ja, klar, das muss ja mit der Überlieferung halt stimmig sein, ja. Nee, es werden auch wirklich viele Einwürfe gemacht. Manchmal übersieht man auch ein, zwei Panels und dann muss man viele Dinge anpassen. Das war beim Stadtplan auch ein Problem. Ich habe zum Beispiel auch noch eine bestimmte Geldspeicher-Location durch Zufall gefunden, obwohl eigentlich die Organisation, die für die kartografische Organisation der Donald, die Mücke heißt sie, die hätte das eigentlich auch wissen können. Also es gibt immer mal wieder kleine Angleichungen und die Themen, ich weiß nicht, die entstehen aus sich heraus. Ja. Man weiß nicht, woher die kommen. Es gibt keine Lieblingsthemen, das kann man wirklich auf keinen Fall sagen. Wenn man zum Kongress fährt, weiß man nicht, was dran kommt.
Ja, interessant.
Würdest du sagen, da gibt es irgendwie auch so typische vereinsmeierische Probleme, wie halt ja bei jedem anderen Verein, dass man über Struktur und System sich zu viel streitet und die Themen dabei zu kurz kommen?
Nein, das wird gezielt klein gehalten durch eine Art kindlich tollpatschige Anarchie. Die Macht hat in Wirklichkeit der Kassenwart, der wird hier Geizhals genannt, Geizhals der Donald. Er hat das alles in der Hand, der hat das alles automatisiert, den Versand der Hefte, die Einzugsermächtigungen und so weiter. Und die Präsidenten, die versuchen dann halt jeweils so ein bisschen das zu gestalten, aber scheitern regelmäßig. Zum Beispiel die vorletzte Präsidentin wollte eine Art Verjüngungs- und PR-Kampagne machen und ist also wirklich komplett grandios daran gescheitert, weil also keiner mitmachen wollte, außer zwei, drei Leuten inklusive mir. Das wird sehr leicht, also es kann sehr emotional und sehr unfair werden, aber es hat wenig Auswirkungen am Ende des Tages. Die Posten werden halt auch sowieso nach Gutdünken vergeben. Also es gibt einen Ehrenmitgliedsausschuss, die streiten sich auch teilweise bis aufs Blut. Aber am Ende des Tages entscheidet es halt irgendeiner und die Entscheidung steht dann auch. Mhm. Oder es gibt Verschwörungen und Absprachen vor der Wahl der Präsidenten oder sonst irgendwas, die dann hinterher zu sehr lautstarker Kritik führen in den MIFIMI, den Mitteilungen für Mitglieder. Aber es ändert ja auch nichts daran, dass es dann trotzdem so stattgefunden hat. Es wird auch falsch gezählt mit Absicht bei Abstimmungen. Also
entenhausige Moral unter den Journalisten. Also ich hatte auch eben, als du gesagt hast, es wird viel betrogen, in Entenhausen hatte ich auch so ein typisches Bild im Kopf, wo Tick, Trick und Track mit irgendeinem großen Magneten irgendwas manipulieren.
Das stimmt.
Und ungefähr so stelle ich mir auch so eine Abstimmung vor.
Absolut. Oder wo Donald den Neffen halt irgendwelche radioaktiven Substanzen in die Kappen tut, um leichter verfolgen zu können, wenn die wieder Schule schwänzen, wo die gerade rumlaufen.
Wow.
Also das ist alles kein Problem. Wobei, wie gesagt, der Körper ist relativ. Also man geht jetzt, der aktuelle Forschungsstand ist, dass also das Anaversum möglicherweise, das hat Patrick Barners gut herausgearbeitet im neuesten Buch, das ist ein richtiges Buch, dass das ein postapokalyptisches, postnukleares Erde-1-Ereignis ist. Also, dass wir quasi uns auf Erde 1 befinden, aber dass Berichte aus der Zukunft der Erde sind. Das ist natürlich sehr umstritten, weil man sagt, wo kommen denn diese Kynoiden, also diese Hunde und so weiter, Eulenformen her?
Ja, genau, das ist aber ja das so natürlich die Frage passieren, ne? Überhaupt, wie erklärt man dieses Zusammensetzen von diesen tierischen oder anthropomorphen Figuren? Ja. Wann? Also du würdest sagen, dass das Wesen, der Berufsstand und das, also die Rolle, einen Einfluss darauf haben, welches Tier
das ist gut belegt. Also das ist statistisch ausgewertet, das war statistisch leicht auswertbar, das haben dann Kollegen gemacht. Aber es gibt auch Strömungen, die sagen, dass das in Wirklichkeit Menschen sind, die dann eben diese Tierkörper haben, was natürlich bei so einem nuklearen internationalen Unfall vorstellbar wäre. Wir wissen ja nicht, wie weit in der Zukunft das Ganze liegt.
Das stimmt.
So gesehen.
Ich erinnere mich auch gerade an eine Geschichte, wo ich glaube, dass auch mal eine Menschenfigur vorkam, die tatsächlich auch keine Nase, also keine Knubbelnase hatte.
Ja, das
hatte.
Kann in ganz seltenen Einzelfällen mal passieren. Es gibt auch Geschichten, wo weibliche Figuren manchmal weibliche sekundäre Geschlechtsorgane Brüste haben.
Ja, stimmt. Ganz das war selten, diese eine, ich glaube, da hat Donald am Strand mit so einer Badeschönheit geknutscht.
Ja, richtig. Er kriegt ein Küsschen aufgedrückt.
Naja, das war ja schon so Schnabel an Schnabel. Und sie hatte dann, also ich habe, glaube ich, das mal in so einer Ausgabe über Zensur gelesen, sie hatte dann auch eine wallende Brust und das drückte sich so an ihn. Das wurde aber rausretuschiert.
Ja, nee, du meinst wahrscheinlich die Rettung von dieser Bergeszinne. Ja, das kann sein. Aber normalerweise wurde es immer rausretuschiert. Die wurden also ganz flachbrüstig gemacht. Aber in sehr seltenen Ausnahmefällen gibt es das also nicht. Und das könnten teilweise Humanoide möglicherweise sein, aber meistens nicht. Also es sind Anatide in der Regel, bei denen das vorliegt. Und da fragt man sich natürlich, woher die diese Ausbuchtungen haben, weil das haben ja Enten, ja, weibliche Enten nicht.
Ja, da geht es vielleicht schon so ein Vorgriff auf diese Furry-Kultur, wo es ja auch,
könnte sein,
ja, ziemlich viele Fetische auch gibt.
Absolut.
Und, viele Webcomics, die sich diesem Fetisch auch widmen. Also es gibt Leute, die wollen sehen, dass Entenfiguren Brüste haben. Oder?
Mhm. Ja, also Barks hat ja gesagt, er hätte lieber Menschen gezeichnet, ach so, als Enten, ja, und da, nur wie gesagt, als Medium ist natürlich die Frage, wie viel er überhaupt von seiner medialen Begabung wahrnimmt und was er da überhaupt reflektieren kann, da darf man also nicht allzu viel drauf geben, vielleicht gibt es halt eben doch in wenigen Einzelfällen diese sekundären Geschlechtsmerkmale.
Ich muss nochmal auf das Nachwuchsproblem, wenn es überhaupt ein Problem ist, auf den geringen Nachwuchs zurückkommen, weil das interessiert mich doch brennend. Und zwar wüsste ich gerne, wie einsteigerfreundlich ist der Donaldismus denn eigentlich? Also zum einen, wie groß ist denn das Gesamtwerk der beiden? Ne? Also Fuchs und Barks. Ne, wenn das irgendwie super viel ist, dann ist es ja auch ein hartes Ding, sich gut genug auszukennen, um überhaupt donaldistische Forschung anstellen zu können. Und dann würde ich mich auch noch dafür interessieren, wie offen denn die Community ist. Also wenn die sich so sehr aus Kauzen zusammensetzt, kann das ja schon mal schwer sein. Also ich meine, gut, man ist ja dann selber auch Kauz wahrscheinlich, wenn man sehr interessiert daran ist, Donaldist zu werden. Und dann fällt es einem wahrscheinlich zum einen leicht, sich auch durch ein dickes Gesamtwerk zu fräsen, und zum anderen macht es einem nicht so viel aus, wenn die anderen ablehnend sind. Aber was sagt denn die praktische Erfahrung?
Nein, also ablehnend ist da niemand. Das ist so, wie wenn man zum Beispiel als Metaller man kommt aus einer kleinen Stadt, alle glotzen einen an, weil man schwarze Klamotten anhat, und dann ist man das erste Mal beim Metallfestival und merkt, ach so, hier sind die Normalen, nicht bei mir zu Hause. Und genauso ist das da. Also da stößt man auf gar keinen Fall auf Ablehnung. Im Gegenteil, es ist eher so, man wird noch gegebenenfalls noch nicht mal gefragt, wie man heißt. Setzt sich einfach dazu und alles ist in bester Ordnung. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Und durch das Werk fräsen muss man sich nicht. Das Werk, also ich habe jetzt gerade ein langes Interview gemacht für das Museum in Schwarzenbach an der Saale, wo Erika Fuchs gelebt hat. Da gibt es ein Comic-Museum, was demnächst eröffnet wird. Und da hat die Redakteurin sozusagen, die Interviews für die Museumsausstellung machen sollte, die da eingeblendet werden, hat sich komplett durchgelesen. Die ist zwar studierte Kulturwissenschaftlerin, aber die hat das innerhalb von einem Monat gemütlich geschafft, ohne sich dazu, und hatte danach locker genug Kenntnisse, um sich sehr detailliert zu unterhalten. Normalerweise geht das ja so, dass man früher meistens die tollsten Geschichten gelesen hat, weil einem sehr schnell aufgefallen ist, es gibt den guten Zeichner. Anfangs war ja nicht bekannt, dass wie der hieß, und das ist auch wirklich wir dachten ja als Kinder alle, Walt Disney hätte alle Walt Disney Comics gezeichnet.
Habe ich gedacht,
ja. Ja, genau. Steht ja auch drüber eigentlich.
Ich habe schon immer unterschieden zwischen, das ist der Zeichner, den ich mag, das ist der Zeichner, den ich
nicht mag. Ja klar, ich auch, klar, aber es gab keine Quelle dafür, ne? Nee. Und ich habe das als Jugendlicher und als Kind erst erfahren, weil der Chef von EHAPA, dem Verlag, wo das hier in Deutschland rauskommt, weil der mal eine Sendung gemacht hat, und dann haben die noch irgendein Kind gesucht, was da mit war, und der, mit dem konnte ich dann vor der Sendung noch ein bisschen reden, und dann bin ich auch später zu Comic-Messen und zu Comic-Salons und sowas gefahren, aber normalerweise passiert das, dass man eben die von dem Zeichner und die einen gefallen, die Geschichten liest und das einfach abspeichert. Also ich kann zum Beispiel es gibt so ein donaldisches Quiz mit so Kärtchen, was extra entwickelt wurde. Da habe ich also total merkwürdiges Spezialwissen, das merke ich. Also ich weiß zum Beispiel, in welcher Geschichte die Neffen einen grünen Kopf haben, weil die sich verstecken in so einer Obstschale, weil die mit aufs Schiff wollen.
Ja, genau. Die haben so einen Präsentkorb bekommen. Ne?
Ja, also genau. Und das sind
großartig.
Und das wissen dann andere wiederum nicht. Und das hängt davon ab, was man gelesen hat. Also was der Verlag wann veröffentlicht hat, in welchen Sonderheften oder tollsten Geschichten, oder ob man früher noch die Mickey Maus wirklich gelesen hat, oder ob man schon Zugriff auf, jetzt heutzutage gibt es halt reine, so richtig Entenhausen Edition, da sind dann nur Barks Geschichten
drin. Ja, es gibt ganz viele Werkausgaben, muss man sagen, weil EAPA bzw. Egmont hat ja immer noch die Lizenz, und da gibt es auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, Werkausgaben rauszubringen.
Genau, und das tun die auch, und aber halt in verschiedenen Reihenfolgen. Und davon hängt es im Grunde ab, was du gerade kennst und was nicht. Es spielt aber überhaupt keine Rolle. Ich habe schon Stammtische erlebt, da hat kein Mensch in irgendeiner Weise, außer versteckten Zitaten, die aber dann auch nur die Hälfte am Tisch verstanden hat, die aus den Comics standen, sich donaldistisch geäußert, sondern ja, alle haben über alles andere geredet.
Aha. Was mich auch noch zu dem Nachwuchsdings interessiert ist, von wann bis wann haben Fuchs und Barks denn veröffentlicht? Also ich meine, sind das alles Leute, also wenn es so altert, liegt es vielleicht auch daran, dass das Leute sind, die damit aufgewachsen sind?
Ja, richtig, oder? Natürlich, genau daran liegt es. Also die, viele haben halt die Mickey Mouse eben damals noch gelesen, wo dann manchmal Barks Geschichten drin waren, dann später in den tollsten Geschichten waren, dann wurden die halt gesammelt. Das sind natürlich, klar, die sind uralt, die Geschichten, die sind jetzt teilweise schon, ja, jetzt mal ein bisschen übertrieben, aber fast 100 Jahre alt, nicht ganz, aber der ist schon also weit über 50 Jahre alt und Menschen sind damit aufgewachsen und es war natürlich im Nachkriegsdeutschland war es auch noch was Verrücktes, das zu machen, weil da viele Leute dachten, dass Comics irgendwie ein merkwürdiges Medium wären und das nicht richtig verstanden haben und dann hat man das halt heimlich gelesen oder musste sich die Hefte besorgen, da gab es dann noch eine emotionale Bindung dran, die besteht heute natürlich überhaupt nicht mehr, heute gibt es ja, also weiß ich nicht, der Standard wäre Webcomics, also ich habe von der Sarah habe ich jetzt auch die Hardcover-Ausgaben, aber viele lesen es wahrscheinlich auch nur im Internet, nehme ich mal an.
Also und Donald würde ich jetzt auch nicht sagen, also es gibt noch die Mickey Maus, aber
nein, die wird so sexy und jugendlich aber gemacht.
Ja,
ne,
die in ist der Mickey vor allen Maus. Dingen auch sehr, sehr von Werbung durchzogen.
Ist das so?
Ja, es war einmal das wirklich ein sehr großes Zugpferd am Kiosk und die Geolino hat es, glaube ich, jetzt übertroffen. Also Geolino, das ist so, ja, das ist halt die Kinder-Variante von der Geo und die macht auch, also sind tolle Comics drin und es scheint aber, dass der Zenit für die Mickey Maus, muss ich leider sagen, übertroffen ist. Also
ja klar, deswegen haben die ja bei der beim Jubiläum von der Bild-Zeitung war ja, als die Bild-Zeitung Jubiläum hatte, haben sie Donald drauf gepusht.
Wie war die Reaktion eigentlich da am Stammtisch?
Absolute Ignoranz, das haben wir einfach komplett ignoriert.
Also solche unliebsamen Sachen.
Ja, weil das stammt ja sowieso nicht aus der Überlieferung und ist ganz nett. Ich meine, ich mache auch schon mal so Aktionen in Köln, habe ich auch schon früh für die Boulevardpresse das gemacht. Entenhausen ist überall, ist einer unserer Grundsätze und habe dann gezeigt, dass aus Entenhausen-Szenen sich halt auch in Köln problemlos zeigen lassen und beweisen lassen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir haben auch mal versucht, in die Schulen zu gehen, weil wir auch einen journalistischen Bildungsauftrag haben. Der ist auch in der Satzung verankert. Aber das ist unheimlich schwierig. Also ich habe meine eigene Schule, wo mich die Lehrer auch noch kennen, da sind auch meine alte Biolehrerin ist jetzt da Direktorin, die antworten noch nicht mal darauf. Okay. Wenn man anbietet, also im Deutschunterricht oder so, mal eine journalistische Stunde zu machen.
Die verstehen es nicht, glaubst du?
Ich kann es nicht sagen. Es ist auch, glaube ich, einfach dieses Langlebige. Also selbst ich bin alt, ich habe die 25-jährige Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein soeben erhalten und der hat mich also auf Knien angefleht und hat gesagt, ich möchte bitte zu dieser Verleihung kommen.
Da kriegt man ein Edelweiß, oder?
Ja, da kriegt man so eine Spange. Genau. Ja,
weil ich mich mit Klettern befasse in letzter Zeit.
Nee, ist kein Edelweiß, aber man kriegt so eine Spange.
Okay.
Und das Edelweiß ist aber ein DAV-Symbol vom Deutschen Alpenverein. Und da war es tatsächlich so, dass der gesagt hat, sie sind vergleichsweise jung und wir würden gerne den anderen jungen Leuten, jetzt muss ich sagen, ich bin 43, das zählt aber schon als jung, zeigen, dass man auch mal länger bei irgendwas bleiben kann.
Also wie beim ZDF.
Genau. Und was natürlich auch bei Barks ein Problem ist, dass wenn man jetzt die moderneren Ausgaben liest, was die Sarah gerade gesagt hat, da kommen natürlich dann jetzt auch Handys und alles Mögliche vor und das ist sehr, sehr stark angeglichen, was Disney schon immer gemacht hat, aber das kommt in den alten Geschichten natürlich auch alles nicht vor. Mhm. Also teilweise gerade die von Daniel Düsentrieb, die Erfindungen, die wirken natürlich aus heutiger Sicht teilweise merkwürdig. Zum Beispiel gibt es da einen Berufsberatungsroboter und die Jugendlichen heute würden wahrscheinlich gar nicht den Witz verstehen, dass das damals gar nicht als anachronistischer Scherz gedacht war, sondern dass halt da Computer noch was Hochmodernes waren und das Gegenteil damit gemeint war. Insofern ist teilweise die Formensprache vielleicht auch ein bisschen anders. Ja, gerade wenn man jetzt auch, also ich bin ja auch Manga-Befürworter, gerade wenn man jetzt aus der Ecke kommt, da ist das ganze Formenspektrum ja eh total zerschossen. Oder bei Webcomics, was mir die Sarah mal irgendwann geschickt oder empfohlen hat, wo dann teilweise, oder was du auch selber schon gemacht hast, wo auf einmal der Regenbogen interaktiv ist.
Ach so, du meinst so animierte GIFs.
Animierte und so. GIFs oder ganz andere Struktur, dass man sich die Comics runterlädt als einen langen Streifen, den man auf dem Handy dann hochscrollen kann und so weiter. Also ich denke, es ist
Warmworld-Saga oder?
Ja, genau.
So viele formalisierte Sachen.
Infinite Canvas. So.
Viele formalisierte Sachen sind eben auch nicht mehr gegeben. Ich denke, man kann aber, wie du das eigentlich auch schon richtig gesagt hast, in aller Gemütlichkeit auch altern. Ich habe in Philippinen mal gearbeitet, da war ich bei so einem Bergstamm, die haben da gelebt. Die haben auch gesagt, wir haben beschlossen, wir altern jetzt hier auf den Bergen, wir gehen nicht ins Tal, wir sterben aus. Also das war ein echter Beschluss von dem Dorfrat.
Okay, muss man ja auch mal so sagen.
Ja, also und fertig, was soll's.
Konsequent.
Ja.
Das finde ich auch gar nicht so verkehrt eigentlich.
Aber ich finde es halt interessant, dass also hinter dem Donaldismus doch irgendwie schon ein sehr wissenschaftlicher Ansatz versteckt ist, der halt oft auch so ein bisschen nicht wahrgenommen wird. Das, also wenn ich das erzähle, die meisten Leute, die ich kenne, die sind natürlich so ein bisschen an Sachen interessiert, die mich auch interessieren, weil ich mich in meiner kleinen Geek-Blase befinde, und dann wollen die auch mehr darüber wissen. Aber ich merke, wenn ich das in anderen Kreisen erzähle, Donaldismus und so.
Warum macht man denn sowas?
Ja, warum macht man denn sowas und halt so ein vollkommenes, also dieses Kauzige steht im Vordergrund und man sieht da keinen Nutzen drin oder irgendwie. Also das finde ich halt interessant, weil im Prinzip ist es
also ich kann, als ein Hobby. Ich kann da vielleicht mal was aus eigener einfach sagen, ich weiß nicht, ob ihr das so seht oder noch, aber ich kenne Menschen, die sehr niedrige Intelligenz haben und Menschen, die sehr hohe Intelligenz haben. Und mir fällt auf, dass...
Die sitzen hier in diesem Raum.
Nein.
Darf ich
also gut befreundet, also Menschen, mit denen ich sehr, sehr gut befreundet bin. Okay. Und man geht ja davon aus, häufig, dass das eine oder andere einen Vor- oder Nachteil birgt. Aber das stimmt gar nicht, sondern wir wissen nicht, ob es jetzt wirklich eine genetische Komponente hat oder eine erbliche oder eine durch die sozioökonomischen Umstände sozusagen in Anführungsstrichen erbliche Komponente ist nicht bekannt. Im Moment noch nicht richtig rausgetüftelt, aber es stimmt überhaupt nicht. Also es hat gar nicht das ein oder andere einen Vorteil oder Nutzen. Also ob man Dinge sehr kompliziert und sehr querdenkend und sehr intelligent und sehr auf einer sehr strukturhohen Ebene betrachtet oder auf einer extrem niedrigen, kurzatmigen Hauptsatzartigen Ebene, am Ende des Tages kommt da auch nichts anderes bei raus, muss ich ganz ehrlich sagen.
Einfache Sprache. Ja, gibt es ja viele Webseiten, die irgendwie so mit leichter Sprache?
Ja, aber ich rede jetzt von den echten Menschen. Also das mit der einfachen Sprache, das kann teilweise ja auch echt annoying sein, aber wenn man jetzt die echten Menschen als Funktionseinheiten sieht, dann, die funktionieren alle gut. Also wenn man nach Nutzen fragt, dann da könnte man mit derselben Logik jetzt herangehen und sagen, der eine Mensch nützt mehr als der andere. Mhm. Oder die eine Wissenschaft nützt mehr als die andere. Das stimmt aber nicht. Sondern es geht darum, dass man das, was man gerne tun möchte, tut, dass man sein Leben sozial führt. Und ob man das jetzt in einer Vereinigung tut, die sich jetzt halt mit Enten beschäftigt, oder in einer höchstbegabten Vereinigung oder
Modelleisenbahn,
Swingerclub, ne,
oder so.
Es spielt gar keine Rolle, solange die Menschen sich eben sozial miteinander verhalten. Und ich glaube deswegen, das ist das viel entscheidendere Argument, was nützt und was nützt nicht. Mhm. Natürlich kann jemand, der jetzt zum Beispiel eine Krankheit bekämpft, natürlich hat der Menschheit einen großen Dienst getan. Aber der vor Ort dafür sorgt, dass die Menschen auch versorgt werden, die diese Krankheit haben, der nützt der Menschheit genauso, ohne dass der eine strukturhohe Leistung erbracht hat. Und das ist hier genauso.
Und derjenige, ja, der den Menschen die Comics gebracht haben, damit sie glücklich sind und überhaupt ihr Leben genießen können, das ist auch nicht zu unterschätzen.
Genau, und wer weiß, was aus Donaldismus erwachsen kann. Ich meine, es ist ja zum Beispiel eine fatalistische, wenn man möchte, wenn man es mal aus religiöser Sicht sehen möchte, es wäre ja die eine Art Dudeismus, also wie vom Big Lebowski ist es ja im Grunde genommen eine Abwandlung davon. Dudeismus, wo ich bin Priester, Dudeismus-Priester, deswegen sage ich das.
Den musst du jetzt leider in noch ein paar mehr Sätzen erklären, bevor du weitermachst.
Also es gibt einen Film, der heißt The Big Lebowski.
Bevor wir jetzt so insiderig werden.
Ja, der Big Lebowski ist ein Film, der handelt davon, dass man eben, dass die Dinge sowieso passieren, also so wie auch im rheinischen Grundgesetz, et kut, wie et kut, oder tette immer jote.
Nur in cooler.
Genau, nur in deutlich cooler, und dazu gibt es statt Kölsch dann eben White Russians, also ein Cocktail mit Kalua und Wodka und Sahne und
Joints.
Joints und die Burini nicht schenkt sich noch etwas Limo.
Genau, während wir hier aber Sanddorn-Limo haben.
Während wir Sanddorn-Limo. Und genau dasselbe passiert jetzt hier. Also um es mal so zu sagen, man hat also Menschen, die scheitern, und die beschäftigen sich jetzt mit einem Topic, in dem Enten scheitern und können dadurch einen sozialen Zusammenhalt gewinnen, ohne an diesem Scheitern zu verzweifeln. Mhm. Das heißt, das ist doch großartig.
Ja.
Das ist nur eine der vielen Dinge. Andererseits kann man seinen Verstand schärfen und sich fragen, wie gehe ich mit geschlossenen Universen um, die wohlgemerkt keinen Logikwiderspruch haben. Es gibt in der donaldistischen Forschung, wenn man so eine Art Lehrbuch schreiben würde, gibt es keinen logischen Bruch. Und und trotzdem könnte man sich als Nicht-Donaldist auf den Standpunkt stellen, dass das alles erfunden ist. Das machen wir natürlich nicht.
Natürlich
aber,
nicht.
Aber ja. das ist... das ist natürlich eine sensationelle Geistesübung und so weiter. Ne? Also das hat schon alles seinen Nutzen, nur niemand hat Interesse daran, das irgendwem zu erklären. Also wenn es jemand nicht interessiert, dann halt nicht. Ja. Ich interessiere mich ja auch nicht für Schopenhauer, Wittgenstein, Schiller und Goethe und will auch nicht, dass mir jemand erklärt, dass ich mich dafür interessieren soll. Dann ist halt, ja, interessierst du dich dafür und ich dafür.
Ja klar, es wird ja natürlich niemand dazu gezwungen. Ist das denn, also ich habe irgendwie vor kurzem etwas über esoterische Erkläransätze gehört, in dem es davon ausging, dass man einen, dass die, ach, wie soll ich das erklären, in meinem pseudowissenschaftlichen Ansatz, sie gehen von einer These aus, nämlich zum Beispiel Geister existieren und von dieser These beweisen sie dann umgekehrt, wie das ist.
Genau,
also sie haben sozusagen quasi schon diesen Ansatz, auf den alles hinausläuft. Würdest du sagen, das ist beim donaldistischen Universum auch so, dass man sagt, so, das ist das Universum, das steht fest, das wird nicht angezweifelt und
absolut,
wir bauen
genau
das zurückwärts.
Richtig, also die Grundannahme, dass Barks und Fuchs Medien sind, die diese Berichte aus dem echten Entenhausen übertragen, wird nicht angezweifelt, ganz genau. Mhm. Ja.
Mhm. Okay. Aber der Rest funktioniert ja schon andersrum. Also man hat halt diese Berichte, die, ich sag jetzt mal, das sind jetzt meine Messwerte, und aus diesen Messwerten ziehe ich Schlüsse. Das ist ja schon ein bisschen was anderes, als zu sagen, es gibt in Entenhausen gibt es auch Hamster.
Ja.
Und jetzt nehme ich mir die Geschichten und gucke, ob da irgendwas drin ist, was meine Theorie, meine These stützt.
Genau, zum Beispiel in der Parapsychologie würde man hingehen und sagen, wenn ich die Quersumme aus den Buchstaben, die ich in Zahlen übertrage, von irgendwelchen Seiten, die mit H-A-M-S-T-R anfangen und dann kommt wieder Hamster raus, genau, das wäre parapsychologisch.
Mhm. Also oder, da entstehen ja auch Verschwörungstheorien oder sowas.
Genau, und sowas machen wir nicht. Also bei uns sind es die Panel, die einfach vorhanden sind und die werden der naturwissenschaftlich oder nicht Naturwissenschaft, der empirischen Diskussion werden sie offen da geboten.
Mhm. Mhm. Hattet ihr schon mal, als er noch lebte, oder hatten die Donaldisten schon mal Kontakt zu Karl Barks? Mhm. Gab es da einen Austausch?
Ja, naja, Austausch nicht so. Also Barks war mal in Deutschland, da hat er Erika Fuchs getroffen. Da gibt es auch ein Foto, was ich immer mit mir rumtrage, was mittlerweile schon ganz versifft ist, weil ich das immer auf den Stammtischen aufstelle.
Ach süß.
Und ja, meine Mitarbeiter dachten immer, das wären meine Oma und mein Opa, weil ich das lange Zeit auf dem Schreibtisch stehen hatte. Und sie dachten, wie süß, jetzt hat er doch mal menschliche Gefühle und hat Oma und Opa auf dem Schreibtisch.
Dieser Roboter.
Und dann waren es Barks und Fuchs, ja.
Ist
ja
auch... Also das ist ein berühmter Comic-Übersetzer, das ist der Comic-Zeichner, das ist so auch sentimental.
Ja, wo waren wir jetzt gerade?
Entschuldigung.
Ob ihr schon mal Kontakt hattet.
Und dann wurde das erwähnt, dass es hier so eine Art Donaldismus gibt. Das ist aber, wie du Sarah ja auch schon angedeutet hattest, das ist den Amerikanern irgendwie fremd. Das kennen die nicht richtig. Also das Ganze hat sich auch in Nordeuropa eine Zeit lang auch mal so ein bisschen gehalten. Mhm. Bei den Skandinaviern teilweise, aber natürlich in dieser preußisch-sächsisch, von mir aus auch rheinischen Ausprägung, gibt es das natürlich alles nur in Deutschland und kann sich auch nur hier so halten. Wir machen das zum Beispiel so, dass es von jedem unserer Stammtische, der in Köln jemals stattgefunden hat, ein Protokoll gibt. Ah. Das ist so ein kleines Meisterwerk. Das macht einer unserer älteren Mitglieder, der schreibt, der notiert das in winzigen kryptischen Zeichen auf einen Bierdeckel. Der spricht auch dem Alkohol durchaus zu und kann das also hinterher wieder entziffern am nächsten Tag. Und das wird dann mit Fotos von mir angereichert. Also die meisten Fotos mache ich, aber andere machen auch Fotos. Und so gibt es über jeden einzelnen Stammtisch eine Hemingway-artig kurze, aber ebenso essentielle Zusammenfassung mit allen Fotos. Okay. Nee, das wird dann ausformuliert.
Okay.
Ja, ja. Aber eben wie eine kurze Kurzgeschichte. Und das ist schon eine Besonderheit. Und Barks hat damals das, der hat das zur Kenntnis genommen mit so einer amerikanischen Höflichkeit. So, also ich übersetze es mal so wie, so, ne, das wäre jetzt die Übersetzung gewesen.
Also,
auch eher ein wortkarger Typ. Okay.
Also er war jetzt nicht so befremdet, aber er war auch nicht besonders interessiert.
Nein, er war überhaupt nicht daran interessiert. Also es ist viel eher, dass Don Rosa, ein neuerer Zeichner, der sich teils auch stark an Barks anlehnt, dass die solche Zeichner haben Interesse. Es gibt auch einen deutschen Zeichner, der auch donaldistisches Interesse hat, aber die können das bei, jetzt bei Disney oder EHPA und so weiter, können die das jetzt auch nicht zu sehr umsetzen, weil wir sind vielleicht für diese Phaeton-Ausgabe, also für diese Hardcover-Ausgabe mal kurz interessant gewesen, aber für alles andere nicht mehr, weil das Ganze muss natürlich am Leben gehalten werden mit Aktionen für jüngere Leute und so. Und EHPA hat auch ein großes Interesse daran, eben Online-Content zu generieren und das alles ein bisschen flashy zu machen, also im Sinne von Flash wie aufleuchten, meine ich jetzt nicht fleischig. Und ja, und
rosa und wabbelig und verderblich.
Genau. Ja, und das, ja, das da hat da, das spielt da keine Rolle. Also der Verlag erlaubt uns ziemlich viel. Für das Comic-Museum hat er auch relativ große Zugeständnisse gemacht, wie ich finde. Hat sich auch mit Disney kurz geschlossen, der Verlag. Hat auch zwei Gesamtausgaben zur Verfügung gestellt und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie sich da in irgendeiner Form reinhängen. Ich habe auch mal ein Interview gemacht mit der Nachfolgerin von Erika Fuchs und so. Sowas geht schon alles. Aber das muss nebenbei passieren. Also die hat sich da jetzt nicht extra viel Zeit genommen oder mich irgendwie nach Berlin, wo der Verlag jetzt sitzt, eingeladen, sondern das haben wir dann also wirklich zack, zack gemacht.
Okay. Aber also ich muss schon sagen, mal wieder, aber das ist am Ende immer so, wenn man, wenn ich mich über Nerd-Themen unterhalte, der Donaldismus hinterlässt bei mir ein sehr, sehr sympathisches Bild, wirklich. Ich finde das schön.
Ich meine, so ein bisschen ist das ja auch das Ziel des Podcasts.
Ja, klar.
Letztes Mal, als wir über Cosplay geredet haben, da war eine Cosplayerin zu Gast und ich fand das sehr interessant, was sie erzählt hat, und ich finde es immer interessant, wenn ich sehe, dass Menschen mit einer gewissen Leidenschaft dabei sind.
Wunderbar.
Ja.
Da darf ich dich noch mal kurz fragen, warum du Pac-Man-Geister auf deinem T-Shirt hast, wo wir in dem Zusammenhang...
Ach, natürlich war ich wieder auf der Suche nach Mode und ich mag Einkaufen eigentlich nicht so sehr.
Dann hast du bei Quimby dieses...
Nee, das ist von einem ganz H&M-artigen, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, billigen Geschäft und... ich will nicht lange einkaufen, habe dieses T-Shirt oben gesehen und dachte, du erfüllst meine Ansprüche, weil du repräsentierst ein Videospiel, du bist bunt, du bist ein T-Shirt, ich trage dich.
Dazu habe ich übrigens mal was recherchiert, wo wir gerade bei Nerds sind. Mich hat das nämlich interessiert, warum das so komisch und anders ist als die anderen Videospiele. Ich habe es natürlich auch auf dem Handy.
Pac-Man.
Und es, ja, der Entwickler hat bei einer Entwicklerkonferenz, hat er mal erzählt, wie das kam. Das sollte ein Computerspiel, das erste für Frauen sein. Und seine Logik war, der japanische Spielentwickler hat gesagt, also ich habe das Interview gelesen, das ist kein Hörensagen jetzt, dass er gesagt hat, Frauen finden das sympathisch, weil die eben Früchte verzehren, also Kirschen und so weiter.
Tun sie das?
Ja, oft.
Wenn sie von Schokolade ummantelt sind, vielleicht.
Ja, und das ist, fand ich auch noch was, ja, fällt mir jetzt gerade so ein. Also ja, eigentlich ein Spiel, was ursprünglich für Frauen designt war, für Mädchen.
Also ich muss sagen, ich fand das Spiel, also ich habe es erlebt und man hatte ja nicht viel damals. Macht sich jetzt älter, als sie ist. Aber mich hat es immer genervt, weil der Pac-Man so unkontrollierbar war. Also das Tempo war so unwägbar.
Ich war auch kein Pac-Man-Fan. Aber ich muss, also ich habe ja diese komische Space Invader-Fixierung und die habe ich auch zum Beispiel erst sehr spät entwickelt und überhaupt nicht über Space Invaders spielen, sondern ich habe eine Zeit lang immer, wenn ich eine neue Programmiersprache gelernt habe, so als Fingerübung damit einen neue Space Invaders für mich gebastelt. Und darüber kam das. Tatsächlich, ich bin, glaube ich, was altertümliche Videospiele angeht, ein totaler Banause.
Entschuldigung?
Du willst nach meinem Alter fragen wahrscheinlich,
Nein, ich wollte fragen, wie viele Programmiersprachen du beherrschst.
Die andere unangenehme Frage.
Genau, das ist tatsächlich ziemlich schwierig zu sagen. Also, ist überschaubar, besonders weil ich sehr vergesslich bin. Also ich würde so sagen, nicht mal eine ganze Handvoll in richtig gut. Also
und da hast du jedes Mal Space, das ist ein schöner Satz, da hast du jedes Mal als Fingerübung Space Invaders programmiert.
Kleine, damit der Kreis sich schließt, dieses T-Shirt gab es auch in der Space Invader Variante, war aber nicht mehr vorhanden, als ich es wollte. Ich habe es aber nachher gesehen. Wäre vielleicht was für dich gewesen.
Ach ja, ich trage mich schon immer wieder mit dem Gedanken, mich mal irgendwann davon zu lösen.
Ja, irgendwann stimmt, da irgendwann nervt einem das.
Ja, genauso wie ich meinen blöden Nickname, den ich überall benutze, total scheiße.
Warum heißt du eigentlich Patex?
Ja, weil ich einfallslos bin und an eine Tube Kleber rumlag, als ich einen Nickname brauchte.
Schon verselbstständigt sowas.
Schnüffeln.
Ja.
Genau. Gibt es donaldistische Punkte, an die wir unbedingt noch ein Häkchen machen sollten?
Nein, es ist nur so, dass tatsächlich viele von den Donaldisten sich interessanterweise neueren Comic-Strömungen irritiert gegenüber verhalten. Also der, zum Beispiel Sarah hat es mittlerweile dazu einiger Berühmtheit gebracht. Das erforderte aber auch einige Bretter zu bohren. Also ich habe sie dann wirklich mal mitgeschleppt zu dem Stammtisch. Und ich weiß nicht, ja, das fanden die im Nachhinein, das haben sie dann drei Stammtische später zugegeben, dass sie sie sehr sympathisch fanden. Dass,
eine bestimmte Reservierte.
Genau. Und, weil sonst wäre das ja zu überschäumend gewesen, wenn man das vorher schon mal geäußert hätte. Und dann, so haben die sich dann einige von denen auch in diese Ponyhof-Welt da eingearbeitet. Bei manchen die mögen dann auch zum Beispiel Lini Kläre, also Tim und Struppi zum Beispiel und so weiter, wird aber wirklich, das bleiben immer nur so Unterströmungen. Also ja. Es gibt eine sehr dominante, ausgeprägte marxistische Strömung und man darf auch nicht zu viel rumnerven. Also auf irgendwelchen schwarzen Brettern oder Newslettern oder Mailinglisten sollte man also wirklich beim Thema bleiben. Mhm. Das ist, finde ich, schon auffällig.
Aber das ist ja ein weit verbreitetes Phänomen.
Ja, aber es gibt nicht so einen Krieg jetzt wie zum Beispiel bei Krieg der Sterne versus, wie heißt das andere, was sie da nicht leiden, Star Trek. Können, genau, das gibt es da zum Beispiel nicht. Also das,
aber gibt es diesen Krieg tatsächlich? Ich werde oft gefragt.
Ja, mein Bruder ist General in der imperialen Flotte. Man darf diese andere Serie nicht ansprechen. Das ist verrückt.
Weil, also ich bin großer Star Trek-Fan und ich kann Star Wars auch echt was abgewinnen. Also ist jetzt überhaupt, also ist tatsächlich, ich habe Präferenzen.
Ja, Moment, aber du bist Star Trek-Fan und kannst. Genau. Ja, das ist aber, glaube ich, das ist wie Köln und Düsseldorf. Der Kölner mag den Düsseldorfer nicht. Dem Düsseldorfer ist das relativ egal mit dem Kölner. Und ich glaube, wenn du Trekkie bist, dann ist das nicht ganz so schlimm. Ah, okay. Aber wenn du Star Wars-Fan bist, dann ist das ein Problem gegen
uns. Ich glaube, vieles davon kommt aber auch von diesen symptomatischen Verwechslungen, dass irgendwie auf.
Ja, dass man sich abgrenzen möchte, ja, weil genau, man immer in einen Topf geworfen wird.
Genau, genau. Und dann ist man so genervt von, jetzt nicht schon wieder Star Wars, du meintest Star Trek.
Ja, genau, aber Star Wars ist möglicherweise das ernstere Universum, vielleicht.
Ich finde Star Trek das ernstere. Ja, okay. Da machen wir wieder einen eigenen Podcast zu, glaube ich, weil.
Es wird tatsächlich demnächst einen Star Wars, sehr, sehr Star Wars-lastigen. Und weiterhin, wir starten hier gerade, also mit der letzten Folge mit dem Cosplay schon, so eine Reihe, zumindest für mich, von Themen, die sich nicht um meine persönlichen Beklopptheiten drehen, sondern es geht nicht um Pen-and-Paper-Rollenspiel, es geht nicht um die Comics, die ich sowieso immer lese, sondern. Wir verlassen meine Comfortzone und
speaking of, weil wir ja auch alle schon so ältere, gruftige Menschen, also zumindest schwarz gekleidete Menschen sind, ich darf vielleicht noch eine Empfehlung aussprechen. Wie durch Zufall liegt ja ein Stapel frisch erworbener Mangas bereit.
Ach genau, kommen wir doch einfach, verlassen wir den Donaldismus und gehen mal über zu, was wir in letzter Zeit so für bemerkenswert und lesenswert.
Machen wir Rubriken auf.
Und genau. Dann müssen wir zwei Folgen machen, ne?
Ja, wir haben eigentlich immer so eine Rubrik im Appendix.
Genau.
Nur sehe ich jetzt bei dir ungefähr 8 Mangas.
Ist jetzt nicht schlimm. Also ich wollte nur mal die Titel kurz erwähnen. Mhm. Ich wäre sehr überrascht, weil also der im Comicladen, der Sarah und mir gut bekannte Comichändler, hat die mir so zuerst mehr oder weniger verstohlen gegeben, teilweise sogar geschenkt.
Rüdiger.
Kannte dann aber doch die Charaktere, weil ich mehrere von den Figuren da stehen habe und nicht wusste, wie die heißen teilweise. Das wusste er dann. Und ich darf mal die Titel vorlesen. Zum Beispiel: Darf ein Mädchen keine sexy Mangas zeichnen, Sexy Puzzle und
Moment mal, das erstere war ein Titel?
Ja, das heißt tatsächlich so.
Das
und
ist ja mal ein kompakter Titel.
Genau, nehmen wir mal nur die beiden und ich bin also verrufen als Mensch, der also gerne Brüste von Manga-Personen sieht und Geschlechtsverkehr so.
Manga-Personen.
Das stimmt ja auch. Aber ich war dann verblüfft von der Qualität der Geschichten. Zum Beispiel bei Sexy Puzzle, das handelt von einem Jungen, das ist also eine ganz neue Serie, der gewollten dramaturgischen Plot landet der also mit lauter Mädels zusammen, weil der so wie obdachlos da mehr oder weniger in Tokio ist. Und er mag nur Körperteile von Mädchen, was aber dazu führt.
Also einzeln, ohne das Mädchen dran, oder?
Genau, also er mag zum Beispiel die Augen oder die Brüste. Brüste, die müssen perfekt, also die Brüste müssen sein wie der Shinkansen, also wie dieser Hochgeschwindigkeitszug, die Augen müssen eine bestimmte Strahlkraft haben und so weiter.
Ach, Japan.
Genau. Und das führt aber dazu, dass die sich sehr, sehr, sehr gut verstehen, weil er sich sehr stark für sie dann einsetzt, um diese Körperteile zu schützen und dadurch aber auch kennenlernt, dass sie als Personen auch was wert sind. Und die lernen kennen, dass er auch als Junge auch was wert ist, was sie vorher auch nicht wahrhaben wollten.
Aha.
Nur mal, um so ein Beispiel zu sagen. Und dann natürlich dieser abstruse Titel, den du jetzt auch merkst.
Kannst du ihn nochmal nennen?
Darf ein Mädchen keine sexy Mangas zeichnen, Teil 2.
Das ist also aus der Schule kompakte Titel,
ja, genau.
Und nicht bestanden.
Da will ich jetzt gar nichts verraten. Also ich will nur sagen,
Name ist Programm?
Das Name ist tatsächlich Programm, aber man unterschätzt das. Also da geht es nämlich darum, dass die dann in diesen Manga-Zeichenclub dann in der Schule dann kommt und natürlich auch um diese üblichen sozialen Themen. Und ich finde, die Mangas sind ganz zu Unrecht verschrien, wenn da so ein älterer Herr wie ich da reinkommt und sich also diese Mangas holt, dass man sagt, der holt sich da nur einen drauf runter oder der steht irgendwie auf diese jungen Figuren. Das stimmt gar nicht, sondern ich finde es absolut totengeil. Das sage ich gleich noch was.
Bestätigst du ja das gerade.
Nee, ich wollte gerade was anderes sagen. Nightmare Maker ist auch noch so ein Beispiel, weil ich es ja gerade finde.
Versuchen wir einfach die Sätze in einer Reihenfolge zu bringen.
Also was ich gerade sagen wollte, ich finde es totengeil, dass eigentlich dieselben Geschichten wie immer, also eine Charakterentwicklung mit einer so anderen Formensprache und Erzählsprache erzählt wird, dass das dann dem normalen Menschen, dass der auf die einfachste Erklärung springt. Mhm. Also dann muss dem wohl hauptsächlich diese Form gefallen.
Ja.
Und das stimmt halt nicht. Und hier habe ich noch eins, das noch nicht ausgepackt. Nightmare Maker, das ist auch sehr, sehr schön. Das ist die Geschichte von einem, der will eigentlich, dass Träume wahr werden. Und dann baut er so eine Maschine in der Schule und die Maschine wird dann von anderen nachgebaut. Und die Leute haben aber, sollen eigentlich sexuelle Träume sein, aber dann schlechte Träume auch davon. Und das wird so eine richtige, das ist eigentlich im Prinzip eine Science-Fiction-Geschichte streng genommen, wie man jetzt dieser Verbreitung dieser Maschinen, die dann eben auch schlechte Träume und Albträume und bewirken oder dass die Leute nicht mehr zur Schule gehen, weil sie süchtig werden nach diesen Träumen, wie man dem entgegnen kann. Super.
Also vielleicht solltest du mehrmal, ich habe selber nicht gelesen, ich weiß nur so ein bisschen davon, Skull Party von Melanie Schober, einer österreichischen Mangaka oder Mango, wie wir neuerdings sagen, lesen. Da gibt es sehr viel Glanzpunkte auf Schenkeln, was ich hier auch sehe bei Darf ein Mädchen keine sexy Mangas zeichnen? Es gibt sehr viele Glanzpunkte, was ich immer lustig finde.
Was bedeutet das denn für
hier
dich?
Reflexion, oder?
Ja, dieses Fleischige, dieses Ich finde das toll, Glanzpunkte.
Glanzpunkte. Was soll
ich sagen? Also nochmal. Also,
aber dieses haptische.
Worauf du hier zeigst, ist sozusagen, dass man eine, also eine so weiß, also weiß würde ich sagen, ist das sozusagen,
genau,
wo vorher
genau,
Hautfarbe
ist. Hier so Punkte dann.
Darf ich das auch mal sehen?
Und bei ihr gibt es halt viele Glanzpunkte und Tentakelsex.
Okay, also ich beschreibe das hier nochmal.
Okay. Hier sind ja auch, nur kurz, das ist ausnahmsweise mal eine Manga-Figur, da auf dem Backcover von Darf ein Mädchen sexy Manga zeichnen. Die hat.
Sieht nicht unterernährt aus.
Ja, sie hat fleischige Schenkel.
Wie heißt die Mango?
Skull Party heißt.
Gut.
Das.
Also ich beschreibe mal ganz kurz nochmal die Glanzpunkte. Also dieses Mädchen hier hinten drauf. Sieht, also die Glanzpunkte sind, glaube ich, tatsächlich so, es sieht ein bisschen aus, als wäre ihr Körper feucht oder eingeölt und als würde da Licht drauf reflektieren.
Genau. Ich kann schon mal sagen, bei mir ist das nicht so, bei meiner trockenen Haut. Vielleicht deswegen finde ich das so toll.
Aber warum ölst du dich nicht manchmal ein? Dann wird es ja auch automatisch klappen.
Nee, das wird so reingezogen, sofort das Öl und dann ist es als würde man einen Stein einkriegen.
Unsinn.
Ich bin nicht für Glanzpunkte geschaffen.
Ich esse oft in der Mittagspause bei so einem Chinesen um die Ecke Tofu-Gemüse und wir nennen, also mit meinen Kollegen zusammen, und wir nennen diese Tofu-Stücke immer die Ölschwämmchen. Weil,
das stimmt leider.
Weil, ich finde das ganz gut, ich mag das. Weil die tatsächlich voll gesogen sind mit Öl.
Also kann man die Glanzpunkte auch so natürlich herstellen.
Da ist tatsächlich
im
so
Gesicht
viel.
Gesicht hat man die dann hinterher wahrscheinlich.
Das stimmt.
Ja, aber auf den Tofu-Schwämmchen sind wenig Glanzpunkte. Also das ist halt da drin. Da musste ich gerade dran denken, als du von deiner trockenen Haut erzählt.
Liebe jüngere Zuhörerinnen, lasst euch nicht runterziehen von der Sarah. Man kann, wenn man ein schönes Massageöl benutzt, es gibt keine Haut, die nicht irgendwann auch glänzt.
Auch gesättigt ist.
Wir können alle aussehen wie sexy Manga-Figuren.
Siehst du ja eh schon.
Meinst du die Augengröße kommt hin. Ist mehr Augengröße.
Du hast große Augen.
Aber sind sie auch wirklich mal? Ich habe mal cosplay-mäßig gesehen, wie jemand versucht hat, Manga-Figuren nachzustellen. Und die hat sich einfach hier unter dem Lid noch so eine weiße, also so ein Stück schwarz anmontiert mit einer weißen Pappe, sodass das aussah wie eine natürliche Verlängerung ihrer Augen.
Und sah das doof aus oder ging das?
Das ging. Und dann hatte sie noch diese, es gibt ja so extra Kontaktlinsen, die die Pupille größer machen, natürlich auch aus Japan. Und das sah dann schon spooky aus. Aber
was,
es ging.
Was sicher auch gut wäre, eine Brille zu haben, die ähnlich wie die Gesichtsfarbe ist. Und dann einfach die zwei so umgedrehte U's draufmalen, dass man halt immer gerade dieses Grinsegesicht hat.
Kawaii! Ja, das stimmt. Das ging's. Aber okay, du bist auf jeden Fall dann der Manga-Fraktion nicht abgetan.
Manga ist eindeutig übrigens auch mal ein Thema, das wir genauer behandeln sollten. Weil für mich ging ja die Comic-Leidenschaft über Manga los. Das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber
das war deine Einstiegsdroge.
Ja, tatsächlich. Okay. Akira von Otomo. Okay. Otomo, genau.
Oh, das ist schon was her, ne?
Ja, aber ich habe das nicht gelesen, als es rauskam. So. Dafür bin ich noch zu jung. Aber als Teenager habe ich das gelesen und das hat mich in den Bann gezogen.
Wie ist es bei dir? Würdest du sagen, hier ein bestimmtes Genre interessiert mich an Manga oder auch andere?
Naja, ich ziehe mir alle raus, wo der Comicladenführer
sich schämt
oder der Meinung ist, dass das,
nur deswegen.
Dass das mit großer Nacktheit einhergeht. Wobei ich wirklich, wenn ich mir das angucke, was die Subgenres angeht, also ich weiß gar nicht, ob das wirklich so dirty ist, wie das dargestellt wird. Also entweder bin ich schon so abgestumpft oder ich nehme es nicht wahr. Also meiner Meinung nach überwiegen da wirklich ganz klar diese Charakterentwicklungen in den Geschichten. Ganz anders als in jeder Art von dem, was man pornografisch sagen würde, wo es ja letztlich nur darum geht, irgendeinen Vorwand zu finden für sexuelle Handlungen. Und das finde ich hier überhaupt nicht gegeben. Also insofern, ich weiß nicht, wie man das Genre nennen würde. Also
ja, leider. Also ich kenne da jemanden, der bei Animex Redakteur ist, beziehungsweise Redakteurin, und die würde uns da bestimmt sehr gerne.
Ich glaube, wir denken an dieselbe Person. Aber genau.
Also ich kann aber gerne da auch, falls dann Wünsche an dich geäußert werden, an den Podcast, kann ich gerne auch eine kleine Liste zusammenstellen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich bei der Buchmesse, wo ich gerade war in Leipzig, da bin ich nämlich an einen der Stände gegangen. Da habe ich mir ein riesiges, lebensgroßes Manga-Kissen, was dieses Jahr der große Renner war, gekauft.
Was ist denn ein Manga-Kissen?
Ich liege neben einem in meinem Bett, lebensgroß für Jugendliche oder Kinder, also, aber sehr groß. Also Und da gab es tatsächlich einen Stand, da waren alle Serien, die ich abonniert habe, drin. Also es scheint ein Genre zu sein. Es muss ein Genre sein, das kann kein Zufall sein.
Okay, ja, da werden wir uns weiter schlau machen. Und du, Sarah, hast du irgendwas?
Ja, es fällt mir natürlich schwer zu filtern, weil ich so viele Comics.
Du hättest doch einfach so einen Stapel die Marke mitbringen können.
Tatsächlich war ich heute so ein bisschen überfordert. Es gibt Serien, die ich immer weiter lese aus dem Manga-Bereich, die habe ich hier auch schon erwähnt, deswegen werde ich das nur ganz kurz machen, wie halt The Spiral, da habe ich ja mal drüber geredet. Mhm. Also das geht auch munter weiter.
Oh, grusel.
I Am Hero. Der
lese ich auch noch.
Ah, okay. Also auch ein Zombie-Comic aus Japan. Homunculus habe ich zu Ende gelesen, das ist auch ein dieser Comic, der auch wirklich Sex als Thema hat, aber nicht in einer Art, die schön ist.
Ich darf kurz beschreiben, während Sarah von Sex und Ekel spricht, piddelt sie permanent an ihrem Finger und an ihrem nicht glänzenden Oberschenkel.
Ja, also ich,
das scheint sie emotional mitzunehmen.
Ja, ich krall mir ja immer so ein bisschen diese Horror-Manga-Stoffe, weil ich immer, weil Horror mich fasziniert, obwohl ich es nicht vertrage. Oder vielleicht, weil ich es nicht vertrage. Und da gibt es so viele Mangas, die so viel anders machen.
Mir geht es ja ganz genauso, ne? Gerade mit I Am a Hero, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, aber ich habe eigentlich immer, ich hänge immer mindestens zwei Bände hinterher, weil ich habe regelrecht Angst davor, den nächsten zu lesen. Die liegen bei mir auf meinem Pile of Shame. Und ich musste mich da erstmal zu überwinden und dann lese ich einen. Grusel mich tot,
Schrei.
Hab's hinter mir und denk mir aber auch so, geil. Aber jetzt erstmal Pause bis zum nächsten.
Ja, ich habe so ein bisschen so eine Reaktion, so eine Reaktionentreppchen. Also I'm Hero ist nicht bei mir auf Stufe 1. Mhm. Da ist dann irgendwie tatsächlich auf Stufe 2 Spiral, weil es wirklich, also es, um das kurz für Marc zu rekapitulieren, es geht um eine kleine Stadt in Japan, die auf Spiralen fixiert ist.
Ah, da gibt es auch einen Film sogar zu.
Ja, genau, ja, genau. Also viele Leute sagen mir so, oh Gott, der Film ist so furchtbar. Und andere sagen, oh Gott, der Film ist so toll. Mhm. Ich muss mir da selbst noch eine Meinung bilden. Aber,
kann ich dir mitgeben gleich, ja.
Oh, okay. Mhm. Also auf jeden Fall, der Comic ist maximal gruselig und hat so absurde Themen. Also zum Beispiel, dass jetzt eine Figur, also es ist auch ein bisschen Sozialkritik dabei, eine Figur in der Schule, die immer gemobbt wird, weil sie so dick ist und schwitzt, irgendwie langsam zur Schnecke wird. Und das hört sich überhaupt nicht gruselig an, sondern sehr komisch, wenn ich das erzähle. Aber es ist...
Er wird dann ja auch wahrscheinlich aufgedreht.
Genau,
ne?
Er wird aufgedreht. Und so, boah, findet sich halt, also es gibt immer verschiedene kurze Episoden und da spielt die Spirale immer eine andere Rolle. Also es gibt halt zum Beispiel der Vater, der wahnsinnig wird, weil er in jedem Nahrungsmittel und in jedem Ding, das er betrachtet, eine Spirale sieht. Dann gibt es halt eine andere Figur, die besessen davon ist oder die wahnsinnig wird, weil sie weiß, die Spiralen sind in mir, wie zum Beispiel in der Hörmuschel. Dann gibt es andere Figuren, wo die Frisur sich zur Spirale aufwindet und natürlich gibt es dann auch Schnecken und Leuchttürme und alles, wo irgendwie die Spirale eine Rolle spielt, das kommt da drin vor. Und ich fand, das ging wirklich so in Richtung psychologischer Horror, weil es ist ja schon vom Motiv her strange. Mhm. Das fand ich aber noch nicht so schlimm wie mein Top-1-Manga, der seit 8 Monaten bei mir auf dem Lesestapel immer mal wieder kurz angelesen wird, und das ist Der lachende Vampir. Und das
klingt ja erstmal lustig.
Das klingt erstmal
lustig. So wie
ein lustig.
Vampir mit einer roten Nase. Und
ja, ist es gar nicht. Ja. das ist, glaube ich, der einzige Manga, der bei Reprodukt Comics rausgekommen ist. Und es geht tatsächlich um eine Vampirwerdung eines kleinen Jungen. Es geht aber auch sehr viel um das Nachkriegsjapan und ganz viele Problematiken, also soziale Problematiken. Ja, und ein Vampir, der sich halt bewegt in so einer Stadt eines Nachkriegs-Japan. Und es gibt ganz schön viele sexuelle Motive wieder mal. Also, wenn, das darf ich kurz spoilern, damit man weiß, was auf einen zukommt. Ein junges Mädchen, das in einem Wanderzirkus von einem fiesen Clown vergewaltigt wird, kommt da auch drin vor. Und ich muss sagen, also, es ist genial, aber es ist schon so, dass mich dann mein Magen mit einem flauen Gefühl überrascht, weil es einfach so, es sind fiese Bilder. Es sind beeindruckende Bilder, deswegen.
Also zeichnerisch beeindruckend, meinst
ja,
du, oder?
Ja, doch, ja, auch, aber halt auch so von dem, was sich dir in deinem Kopf einbrennt und so. Mhm. Es ist, weil es ist explizit, also da ist halt, da wird einem nichts verschwiegen oder angedeutet, sondern es passiert halt einfach und wahrscheinlich ist das auch der Grund, weshalb es nie einen zweiten Teil gab, der bei Reprodukt rauskam, weil es ist jetzt nicht so, dass das das Verkaufsargument Nummer 1 ist. ja, aber also so viel zu meinem Ekeltreppchen. Ab und an lese ich dann.
Ekeltreppchen. Ja, also, ja, ich könnte gar nicht so weit auf deinem Ekeltreppchen hoch. Ich mache eindeutig bei I'm a Hero Schluss. Da. Mich macht sowas fertig. Ich reagiere auch körperlich auf sowas. Mir wird tatsächlich richtig schlecht, wenn ich so Zeug lese.
Wir haben ja sogar noch eine Gemeinsamkeit bei Chu, einem durchaus auch gewalttätigen Comic.
Genau, Chu, den kann man
Chu, also Chu wie Kauen, wie das englische Wort, habe ich ja einmal ein Vorwort geschrieben und du einen legendären Blurb, wenn du den vielleicht nochmal guckst.
Nee, ich habe den Blurb, da habe ich mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt, ich habe den Blurb für den Last of Us Comic ausgesprochen, der im selben Verlag erschienen ist.
Und der lautete einfach
Crosscult.
Nein, der Blurb.
Ach so, der
weil
Blurb
ich den so
lautete,
schön finde.
Ich habe halt irgendwie einfach nur Lob gehudelt und dann stand da, sagt Sarah Burini von sarahburini.com.
Sehr schön. So wie Stephen King, der auch alles lobt, oder Hauptsache sein Name steht hinten drauf.
Ja, genau. Aber ja, also Crosscult ist mit Sicherheit auch ein Verlag, der uns viele Besprechungspunkte liefert. Hast du da was von gelesen aus Crosscults Verlagsfunde? Nee.
Nichts? Ich glaube nicht.
Also True kennst du nicht?
Nee, kenne ich nicht. Sollte ich wohl, ja? Ich sehe euch an.
Kann man machen. Ja, cool. Kann man auf jeden Fall noch, kann man auf jeden Fall bedenkenlos empfehlen.
Ja, also wenn ich das so auf die Reihe kriege, es ist ein Comic, der auch ein bisschen in einer alternativen Zukunft spielt, vielleicht gar nicht so weit weg von der Gegenwart hier, in der Fleischessen verboten ist.
Mhm.
Und es geht um einen Detective, der
könnte schlimmer kommen, möchte ich an dieser Stelle schon mal
anmerken. Aber ja, es ist halt ein absurder Comic mit Motiven, die einem zu denken geben. Und es geht um einen jungen Detective, der eine besondere Fähigkeit hat. Und zwar kann er jedem Essen anschmecken, wo es herkommt.
Mhm.
Was erstmal nicht so schön klingt.
Ja, da möchte man wahrscheinlich nicht mehr viel essen, außer man ist selber Gärtner.
Er isst rote Beete als einziges, wenn ich mich recht erinnere, weil das Einzige ist, was er so erträgt. Mhm. Aber dementsprechend wird er auch eingesetzt. Also wenn es halt um illegale Burger-Bratereien geht oder halt
Boah, arme Fleisch. Sau.
Genau,
der das will man ja nicht mehr bei legalen Burgern also wissen, wo es ne? ist. Schon.
Nee, und da gibt's also schon allein durch diese Prämisse ergeben sich viele Storys.
Schöne Charaktere, alles super. Also ist jetzt überhaupt kein bisschen Öko oder so, das ist Comic. Also es ist wirklich nur die Folie, auf der Wahnsinn sich da entfaltet.
Genau, ist aber auch lustig. Also es ist,
fühlt mir schlecht davon, wenn ich das lese?
Ich weiß nicht. Also es geht natürlich, wenn du darin spinnen wir diesen Gedanken mal hypothetisch weiter. Er kann immer schmecken, was die Geschichte einer Sache ist.
Mir wird schlecht davon.
Und er ist Detective. Und es gibt vielleicht auch Leute, die ermordet werden, die da drin
vorkommen. Mm, Soylent Green. Ja, gut.
Okay, aber eine eindeutige Empfehlung. Und Marc hat ja auch das Vorwort für deutsche Ausgaben schon mal geschrieben.
Ob ich meinen Mitbringsel empfehlen kann, weiß ich noch nicht genau, weil ich bin noch nicht durch, aber ich finde es zumindest sehr interessant. Mhm. Unsichtbare Hände habe ich...
schon wieder sowas Pornografisches.
Ja, ja. Es geht tatsächlich um Migration aus Marokko nach Europa, um Leute, die davon träumen, nach Europa zu kommen, ins gelobte Land und ins Paradies und so und naja, und um die Realität dazu.
Wir sind jetzt auf einmal wieder drin in der Realität.
Ja, wobei man an der Stelle direkt mal sagen kann, wie sehr man drin ist in der Realität, ist fraglich, weil was sicherlich, ist vielleicht auch schon aufgekommen, der Comic ist letzten Monat erschienen, da gab es sicher schon ausreichend Kritik, weil der ist geschrieben worden und gezeichnet von einem Finnen. Und natürlich wird dann gleich wieder irgendjemand sagen, und natürlich zum Teil sicherlich auch zu Recht, warum entstehen solche Comics in der Regel aus der Feder von Nicht-Betroffenen? Ne? Ja. Warum wird irgendwie Habibi von Craig Thompson gemacht und warum wird Unsichtbare Hände von Spreche ich nicht aus, weil ich mich dann blamiere gemacht? Traut sich jemand das
bitte.
Zu? Soll ich? Okay. Wille Titeväinen. Vielleicht.
Super. Perkele. Das ist ein finnisches Schimpfwort. Das ist das Einzige, was ich weiß. War das jetzt überhaupt finnisch, was du da...
Ja, das war finnisch. Ach so, okay. Also sollte finnisch sein.
Ich habe übrigens ein finnisches Schimpfwort hier auftätowiert, wollte ich nur noch mal kurz sagen.
Das ist aber ein anderes als das, was ich kenne.
Ja, das ist ein anderes. Das ist hier...
Finden haben mehr als einen?
Pinky Mikey Pillow, ja. Das ist rosa Make-up-Fotze.
Ja. Okay.
Finnisch ist so eine süße Sprache,
oder? Mikey Pillu, da lässt man sich gern beleidigen.
Und das klingt genauso süß wie, das ist das Einzige, was ich kann, Iksi Kaksi Kolmö. 1, 2, 3.
Oh. Cool. Aber darum, also der Comic ist ein bisschen ernster.
Der Comic ist weniger süß, aber ich kann, wie gesagt, noch nicht sagen, ob er abschließend irgendwie, ob ich ihn abschließend toll finde. Es wirkt bisher sehr kritisch, sehr gut durchdacht, sehr gut recherchiert. Zumindest aus meiner Sicht, die ich auch, ne, hier privilegierter Europäer Gedöns, wissen schon. Die Zeichnung, Qualität kannst du da sicher besser. Ich reiche dir mal rüber.
Also das Ganze ist im Avant Verlag erschienen. Avant Verlag ist ja schon irgendwie dafür bekannt, dass es auch mal ein bisschen formal andere Wege geht.
Ein großes Hardcover-Buch.
Ist ein großes also ich finde es sehr interessant. Es hat einen eigenen Stil, der so ein bisschen...
Sieht ein bisschen nach so Ölkreide aus, ist ja, aber sicher am Rechner, oder?
Genau, aber man muss sagen, also Avant Verlag, da gibt es ja auch Werke, die ein bisschen experimenteller und abstrakter gehalten sind. Und das hier ist schon konkret.
Also
das ist jetzt figürlich.
Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich den Comic sehr interessant finde. Mhm. Ein Fazit will ich nicht, weil das auch ein zu schwieriges Thema ist, um da ein Urteil zu bringen, ohne ihn ganz gelesen zu haben. Aber ich find den Comic sehr interessant. Der hat auf jeden Fall schon nach wenigen Seiten dafür gesorgt, dass ich viel über das Thema nachgedacht habe. Also mehr als sonst. Und möchte das schon aus dem Grund gerne vielen Leuten ans Herz legen. Ist relativ teuer, weil es ein sehr, sehr großformatiges Hardcover ist. Hat auch 216 Seiten und kostet knapp 35 Euro.
Ich darf noch einen Film dazu empfehlen, Haschisch. Der behandelt von genau derselben Sache. Da werden Marokkaner,
genau.
Ne? Ja, da werden Marokkaner gefilmt, junge Marokkaner, die eben auch raus wollen, nicht raus können und dann ihre Eltern bauen meistens dann THC-haltige Pflanzen an und die finden das aber eigentlich doof, die Jüngeren, und wollen eigentlich nur raus.
Ja.
Egal wohin. Also es geht gar nicht um die Verheißung in dem gelobten Land, sondern die wollen einfach nur aus der Rotze raus.
Ja.
Und können halt nicht wegen den reinen Reisebeschränkungen, also rein formelle Reisebeschränkungen. Mhm. Also motivierte Menschen, die dann da hängen bleiben, könnte man noch als Ergänzungstrack hier dazu
dem Kommentar sehr gut. Ja. Also ich bin auch im Moment noch an dem Punkt, wo es um die Rotze geht. Also um diese jungen Männer, die da ihr Leben in den Slums irgendwo in einer Stadt, die ich gerade vergessen habe, in Marokko leben und die da aber raus wollen und die Schnauze voll haben und gerne eine Zukunft haben wollen und gerne auch natürlich eine glanzvolle, aber überhaupt erstmal eine haben. Und dann geht es um Schlepper, um über die Straße von Gibraltar nach Spanien kommen und um Gedanken wie ein Land oder eine Region oder etwas, was sich so sehr abschottet, was so eine gehütete Festung ist, da muss ja Milch und Honig fließen. Ne?
Okay.
Und ich finde das Ding bisher auf jeden Fall empfehlenswert. Und von diesen 35 Euro gehen 2 Euro zumindest pro Stück an Pro Asyl.
Okay. Ja. Als Fortsetzung kann man ja vielleicht dann im Land der Frühaufsteher lesen, von Paula Bulling, das auch im Avant Verlag erschienen ist und wo es sich darum dreht, dass diese Autorin Paula Bulling in Asylbewerberheimen Interviews mit den Asylanten vollstreckt. Und sie hat es selber, habe ich in einem Interview mit ihr gehört, sehr, sehr beschäftigt, dass es halt mal wieder so eine Sache ist, White People writing about.
Na gut, also, aber die anderen können ja schlecht über sich schreiben, wenn sie kein Stift, kein Papier, kein Computer, kein Verlag und kein sonst was.
Genau, haben. Aber sie hat es natürlich selber als Autorin auch beschäftigt und sie hat das halt auch kritisch gesehen, beziehungsweise zumindest reflektiert.
Genau, sie äußert das ja auch. Ich habe das auch so wahrgenommen, dass ihr das. Dass sie sich mit dem Problem auch auseinandersetzt. Ich würde auch, so wie das auf mich wirkt, hat der Autor hier das auch getan. Also er hat jetzt nicht einfach mal drauf losveröffentlicht. Das wirkt schon auch alles auf mich.
Ja,
so, aber
vielleicht ist das da so ein bisschen der Unterschied. Und ich bin jetzt hier vorsichtig, weil ich habe es nicht gelesen. Aber Habibi wirkt auf mich in manchen Fällen, weil du gerade sagtest, Craig Thompson schreibt, warum schreibt ein Amerikaner über den Islam? Da war es mir mit seinen schönen Zeichnungen fast ein bisschen zu romantisiert oder zu sehr aus der Distanz.
Das ist hier ja jetzt nicht der Fall. Also hier geht es ich habe gerade durchgeblättert, richtig zur Sache.
Also, während Habibi so ein Thema, also das aufgreift, die Erzählung wie Tausend und eine Nacht auszuführen, wirkt das jetzt hier halt einfach knallhart.
Ja, also, ich denke aber auch, da sind unterschiedliche Ansprüche wahrscheinlich
ich
auch.
Ja.
Ja. wenn ihr nicht noch irgendwelche Dinge habt, die euch ganz doll auf den Nägeln brennen.
Auf den Nägeln brennen. Das ist auch so ein Sprichwort, ne?
Was bringt? Ganz viele Leute kommen übrigens mit dem Spruch auf den Nägel auf den Nägeln brennen nicht klar und sagen deshalb, dass Dinge unter den Nägeln brennen. Ich glaube, weil da der Dreck ist unter den Nägeln.
Aber so. Der brennt auch nicht, also im gewöhnlichen nicht.
Hofft man
auf zumindest. Den Nägeln brennt es schon, wenn ich jetzt hier ein Feuerzeug dran halte, dann brennt, glaube ich, der Nagel.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nicht THC zu uns genommen. Das ist, das kommt ganz natürlich aus den
das
beiden.
Das ist freies Assoziieren.
Ja, das ist sehr freies
Das kommt davon, wenn man durch ist mit dem Podcast, glaube ich. Und deshalb machen wir einfach einen Deckel drauf. Vielen Dank, Marc. Vielen Dank, Sarah. Und vielen Dank, liebe Zuhörer. Und
vielen Dank, Arne.
Gerne. Und ja, danke auch für alle Unterstützer. Es gab wieder mal ein bisschen Flattergeld. Der Server zumindest finanziert sich davon. Das freut mich sehr und das fühlt sich auch einfach, macht so ein schönes, warmes Gefühl im Bauch. Wir freuen uns auch über Kommentare und alles Mögliche. Bleibt uns gewogen und empfehlt uns weiter. Tschüss.
Tschüssi. Tschö.